Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 57. Heute mit Marc.
Aloha.
Wobei ist Felix? Felix ist vielleicht im Chat. Ist Makefu im Chat?
War vorhin zumindest kurz da. Der ist irgendwie...
Die Schweinepest, glaube ich.
Ach, die sollen sich immer alle nicht so haben. Ich meine, wir kommen ja auch hier, obwohl wir krank sind und tot Probleme haben ohne Ende.
Man muss sagen, nicht diagnostizierbar, was wir haben.
Nee. Also vielleicht schon, aber...
Wir gehen nicht zum Arzt.
Genau.
Und deswegen sind wir nicht krank.
Ja, und deswegen kommen wir trotzdem her. Also auf jeden Fall meinte er, er kann nicht reden und der Pfleidi hat irgendwie gesagt, Mimi, mir hat zu viel zu tun.
Schon klar, Pfleidi, schon klar.
Und deswegen heute nur zu zweit, also ein bisschen kürzer, aber dafür haben wir ganz viele Tote der Woche. Zum Beispiel ist Alta Vista tot.
Oh, die meisten Kinder wissen noch gar nicht mehr, was Alta Vista ist.
Stimmt.
Was war denn Alta Vista?
Achso, ich soll es jetzt erklären.
Du bist doch der Älteste hier, oder?
Jetzt in diesem Raum gerade, ja.
Yeah.
Ja. Alta Vista war die Suchmaschine, die ich benutzt habe vor Google.
Richtig, das war...
Eigentlich die Suchmaschine.
Richtig.
Vor Google. Und dann kam irgendwann Google und dann haben alle coolen Kids Google benutzt, bis irgendwie alle Welt gemerkt hat, Google ist cool und jetzt alle Google benutzen. Mhm. Aber als es, als Google noch nicht da war... War die beste Maschine.
Wir hatten ja nichts, ja.
Genau, war die beste Suchmaschine auf diesem Planeten. Alta Vista. Und das ist irgendwie ein paar Mal hin und her verkauft worden und hat jetzt in letzter Zeit irgendwie Yahoo gehört.
Oh Gott, im Chat gerade das Katzerl. Alta Vista war doch die Suchmaschine für Cracks und Cereals.
Das war Hasta la Vista.
Ja.
Aber auch gut.
Ja. Die übrigens auch noch unter Hasta la Vista.
Box.sk
oder .ms gerade. Ich weiß nicht, Box.sk.
Früher war das SK
noch, ja.
Früher war das immer, ja.
Gibt's auch noch. Gute Zeit, gute Zeit.
Früher, ne? So, die jungen Kids denken wieder, Opa erzählt vom Krieg, aber...
Damals, als wir noch auf GeoCities gehostete illegale Software runtergeladen haben.
Genau. Alter, wisst ihr, sieht auch immer noch so ähnlich aus wie früher.
Ja.
Ich meine, war... Ja, und dann gab es ja auch noch diesen Übersetzungsdienst auch bei Alta Vista, glaube ich, ne, wo du...
Oh ja, fuck.
Auch bevor es Google gab, ja, gab es, wo auch so total schlechte Sachen rauskamen.
Ja, und der Lycos-Hund und Fireball...
Fireball, stimmt, das war diese deutsche große Suchmaschine, ne? Fireball gehört jetzt auch
Fireball,
zu...
Fireball, never forget.
Fireball gehört zu Lycos, ne? Oder gehört er?
Lycos ist, glaube ich, weg. Lycos gehört jetzt zu...
Fireball.
Irgendwas.
Fireball.de gibt's auch immer noch.
Ich glaube, das sind einfach nur Google Scraper alles. Fireball ohne JavaScript. Oh, fireball.de/fireball-ohne-javascript.asp.
Ja, genau.
Wenn ich da LOL eingebe.
ASP. Oh Gott. Deine Meinung zu Fireball. Ja.
Stimmt. Fireball ist, wenn ich da meinen Namen eingebe, bin ich nicht Suchresultat Nummer 1 bis 100. Das ist.
Bist du? Was? Nicht?
Nee, eben, das ist krass.
Okay. Keine
alles andere.
Keine Relevanz.
Wenn ich mich bei Google eingebe, dann bin das ich, dann bin hier ich, dann bin da ich, dann bin.
Stimmt, nicht mal ich bin auf Platz 1 bei, wenn ich mich so.
Fireball ist raus, kein Wunder, dass sie sterben.
Fireball
ist. Und auf jeden Fall, Alta Vista ist jetzt. Ich meine, Alta Vista geht noch.
Es gibt einen Kraftfahrer, der genauso heißt.
Ingo! Du hättest so viel erreichen können.
Scheiße.
Ja, egal. Auf jeden Fall, Alta Vista ist jetzt tot oder was? Weil die gibt's ja noch, wenn du auf die Seite gehst.
Ja, jetzt noch ein paar Tage lang. Also geht jetzt alle noch auf die Seite. Yahoo hat irgendwie angekündigt. Mist, jetzt habe ich die News nicht ausgesucht.
Alta Vista Memorial suchen, bitten. Bitte. Geht alle zu Alta Vista und gebt Google ein. Ich mach das mal. Ich gehe altavista.com. Wenn ich jetzt...
Gib's Google ein.
Google. Und jetzt klicke ich da auch noch drauf. Ich bin so fies. Okay, gut.
Aber ich meine, was waren das? 99, 98, sowas in den Dreh, oder?
Wann Alta Vista rausging?
Oder? Nee, wann Google so kam. Sie machen es übrigens dicht am 8. Juli. Also ihr habt nicht mehr wirklich viel Zeit.
4 Tage noch, wenn ihr jetzt hört. Genau. Wenn ihr nicht jetzt hört, dann nicht.
Ja, also schnell noch irgendwie schnell viel auf... Alta Vista eingeben. Obwohl, ich meine, im Endeffekt ist es ja jetzt, die Suchergebnisse kommen ja eh von Yahoo und die Yahoo-Ergebnisse kommen alle von Bing, also können wir auch gleich auf Bing gehen, oder?
Das
Ist genauso schlimm, glaube ich.
Ja, ja. Bing hat Bing mehr Bilder.
Bing ist doch so bunt, oder? Wenn man drauf geht.
Ich, schon. Bing, soweit ich gehört habe, ist Bing nur da, um Pornografiebilder zu suchen.
Okay, guck, da geht man auf Bing und dann hat man ein Hintergrundbild von...
Städtereise, wo sind wir heute? Das Heidelberg steht hier außen im Bild.
Wo siehst du... Ach so, da, ja. Das muss man aber auch wissen, oder?
Weiß ich, das ist das Einzige, was hier so groß...
Und, fünf Sachen. Und du hast irgendwelche komischen Tiere, da kannst du ja noch
weiterklicken. Ich mache das jetzt zu, das ist mir jetzt zu doof.
Komische Tiere, guck, die bewegen sich sogar.
Oh Gott, die haben animierte Vollbild... Holy fuck.
Ja.
Sie haben eine Suchmaschine, die aussieht wie ein YouTube-Video mit kleinen Plüschtieren.
Was ist es überhaupt?
Nervös. Zu viel Koffein wahrscheinlich. Okay, egal. Alta Vista ist tot. Ruby 187 ist auch tot. Also jetzt richtig tot. Also so.
Ich benutze es immer noch. Scheiße.
187 ist 5 Jahre alt. Das wurde vor 5 Jahren released. Und die sagen seit...
Ja, aber es gibt ja auch noch Leute, die benutzen Windows XP und XP ist 10 Jahre alt.
Da wurde 1.8 released. Also das ist ja nur ein 1.8 Release und die sagen 1.8.7, sie sagen seit 5 Jahren. Jetzt mal bitte 1.9, weil wir würgen den alten irgendwann ab. Und also wir sind jetzt eine Firma auch dabei auf 1.9 zu
gehen. Ja, jetzt langsam, ne?
Es gab ja echt nicht so viel die Gründe, wenn du das, wir benutzen es ja nur für Skripte irgendwie, wir brauchen ja nicht die Performance oder...
Ich benutze es immer noch, um die Binärgewitter-Seite zu updaten. Habe ich, glaube ich, immer noch 1.8.7 standardmäßig vorinstalliert oder voreingestellt mit RVM. Aber ich könnte natürlich auch locker mal auf 1.9.2.3, wo sind sie gerade? Gehen. Das wäre eigentlich kein Problem.
Die 2 ist, glaube ich, war so eine Development-Geschichte damals, also wie Kernel früher.
Okay.
Aber egal, auf jeden Fall 1.8.7 ist tot. Die sagen, es gibt jetzt also auch keine Security-Backports und kein gar nichts mehr, sondern das ist einfach tot und habt ihr jetzt mal Pech gehabt.
Also wenn ihr den alten Scheiß noch einsetzt, upgradet jetzt.
Richtig, und das wird hoffentlich viele Dinge gut machen. Alle upgraden. Nicht unbedingt auf 2.0. 2.0 ist zwar so das Aktuelle, aber da gibt es sicher noch Probleme. 1.9 ist schon gut abgehangen und.
Es sei denn, ihr wollt eben, also neues, wenn man ein neues Projekt startet oder sowas, könnte man.
Ja, gut, wenn man neues sowieso startet, dann kannst du mal 2.0 nehmen. Die meisten Sachen sind auch alle kompatibel und es ist ja auch zu 1.9 kompatibel. Trotzdem. Am Anfang gab es so ein paar Probleme, dass dann irgendwie Ruby Gems nicht 100%ig mit 2.0 ging für alles. Und
ja, okay. Das ist natürlich dreckig. Titzen ist wohl auch tot. Also hört man so Rumoren. Also ist jetzt noch nicht offiziell, aber russische Blogger haben herausgefunden, dass Samsung plant, nicht mehr sehr viel mit Titzen zu machen, außer dieses eine Telefon, was sie eh noch rausbringen wollten. Und wenn es keine Telefone von Samsung dann gibt, dann gibt es wahrscheinlich gar keine Telefone mit Titzen. Und dann gibt's halt noch Intel, die so ein bisschen damit irgendwas gemacht haben. Die haben, glaube ich, auch auf dem letzten Tizen Titzen Developer Summit gedöns, was die ja immer in Amerika drüben machen, irgendwie so ein Tablet vorgestellt. Und ja, wahrscheinlich wird Intel jetzt noch irgendwie Tablets auf Android-Basis mit Titzen bauen. Aber ich meine, der Sinn von Titzen war ja, dass du irgendwie ein vollständiges Linux hattest und nicht nur irgendwie so ein gekrippeltes. Und dann
ist nicht jedes Linux ein gekrepeltes Linux, wenn wir mal ehrlich sind.
Nein.
Oh.
Nein.
Okay.
Schön. Von daher, also wenn sich das bewahrheitet, dann ist Titzen einfach tot.
Ja.
Weil keiner braucht Titzen auf Android-Basis auf Tablets.
Ja. Es gibt jetzt ja auch alles andere. Firefox-Phones kamen jetzt raus.
Stimmt, die kamen jetzt wirklich raus, ne? Da kam
bei
jetzt
Telefonica oder so. Und die Leute sagen, dass es sie unendlich wütend macht, die zu bedienen, weil alles so eine halbe Sekunde langsamer ist.
Na gut, ich meine, das waren natürlich auch die Billigphones.
Trotzdem. Ich fand nur die Reviews so nett, wo sie dann irgendwie in Hacker News hat einer gesagt, ja, ich habe das mal bedient, das macht mich so wütend, weil alles, was ich mache, erst eine halbe Sekunde später registriert wird. Und dann sagt er, nein, das Menü ist total flüssig. Und dann andere so, ja, aber sobald du irgendeine Anwendung aufmachst, das ist halt auch gefährlich, wenn du so ein schwaches Billigphone, ist zwar geil, dass so billig ist, aber die Leute sagen dann, ja, hier Firefox OS, das ist das Langsame, das so ruckelt. Ja. Das ist dann halt auch nicht so toll.
Natürlich auch wieder auf. Wir setzen unsere Hoffnung jetzt alle auf Jolla.
Ich hab gedacht, Join. Nicht Join,
Join war das SMS-Ersatz.
Ja, richtig. Nee,
Jolla nicht, ist dieses...
Können wir nicht KVM auf Join, dass wir direkt den Join booten?
Warum?
Warum nicht? Du kannst auch direkt den Erlang booten, deswegen würde ich auch gern direkt den Join booten können.
Und dann unterhältst du dich mit all deinen Freunden für 39 Cent pro Text.
Das ist ein Premium-Social-Phone dann.
Premium-Social-Phone. Okay.
Direkt statt ein Bootloader einfach Join. Bootloader beschreiben mit Join. Das ist cool. Das können die ganzen reichen Kinder und Rapstars.
Die können dann angeben mit ihrem...
Ja. Du sagst, fucking mir egal, ich boot direkt den Join und
lass alles
regnen,
andere.
Lass das Geld einfach regnen. So wie die Dollarbills in diesem Tanzetablissement.
Mhm.
Richtig.
Nein, genau. Ich glaube nicht.
Richtig.
Ich glaube nicht. Also wir setzen unsere Hoffnung jetzt noch alle in Jolla und mit ihrem Sailfish OS und wenn das auch nichts wird, dann war es das schon wieder.
Das wird dann vom Namen schon nichts, weil ich nicht weiß, was jetzt Jolla und Sailfish ist.
Ist ja egal.
Ich würde aber gerne wissen, was das ist.
Wie?
iOS, Google, Android, Jolla Sailfish?
Also,
nee? Ist es dasselbe?
Ja, Jolla ist die Firma, die Sailfish OS baut und gibt auch die ersten Phones, die kannst du dir jetzt vorbestellen und ich glaube, dieser...
Also gibt's die noch nicht?
Nee, gibt's noch nicht. Und dieser eine finnische Provider hat schon gesagt, sie bringen die dann auch in die Läden.
Wenn es die Finnen, dann...
Finnen kinnen, dann wird das wohl was.
Richtig.
Ah. Ja, also wenn jetzt Firefox OS nichts wird, großartig. Naja, gut, es ist ja noch am Anfang. Firefox OS könnte noch was werden, Jolla könnte noch was werden. Titzen ist raus.
Mhm.
Buh,
Titzen.
Apropos raus, rannt sich auf Maus und der Erfinder der Maus ist tot.
Der Herr Douglas C. Engelbart, was ja auch ein cooler Name ist, der ist Computertechniker und Erfinder der Maus.
Was?
Maus. Keine Ahnung. Ich habe einfach gelispelt jetzt. Nee, der war irgendwie da recht stark dabei für diese ganze Mensch-Maschine-Interaktion. Also zum Beispiel die Maus, er war irgendwie auch noch bei dem ganzen Hypertext-Computernetzwerke. In diesem ganzen, am Anfang war der
Xeros angestellt oder was?
Er war Stanford, glaube ich. Also er war...
War nicht die Xeros-Leute früher, die da irgendwie...
Also in seinem Institut, wo er bei der Uni im Stanford Research Institute war, die Leute von dem sind dann in den 70ern oder so zu Xerox Park gegangen. Xerox, ja. Mit Reden ist heute nicht so.
Xerox.
Genau, auf jeden Fall zu Xerox Park gegangen und hat
dann. Und haben da das Windows geschaffen.
Also er war quasi der Bootstrapper für Xerox Park, wo die ganzen Leute dann dahin gedingst hat, so Pi mal Daumen. Und er hat auch so ein Institut gehabt, das Bootstrap-Institut, das irgendwie von Logitech noch gefordert wurde, weil er ja der Mausmann ist.
Ich dachte, das hieß Twitter
Bootstrap. Er hat einen Turing Award bekommen, von Neumann Award. Ja, das auch. Das hat er auf dem Topf quasi. Hatte das auf die Rückseite vom, hat er kurz mal, bam, Twitter
von
Bootstrap.
Neumann. Das war doch der mit Eingabe, Ausgabe, Verarbeitung, Gedöns.
Auch. Und so. Der da den Preis bekommen, weil er auch so viel
gemacht hat.
Quasi. Und nee, auf jeden Fall ist er cool. Und da gibt's dann noch The Mother of All Demos, wo er eben irgendwie 1968, also ich fand es ein bisschen schwer zum Angucken, aber er zeigt da halt so, quasi einen Texteditor, den er irgendwie mit der Maus bedient und wo dann alle eben so gemeint haben, holy fuck. Also er hat in der Demo hat er die Maus gezeigt, Video-Telekonferencing,
echt?
Hypertext, Word-Processing, Hypermedia, dynamisches File-Linking, Bootstrapping, kollaboratives Real-Time-Editing in einer Demo. Alles 68.
Okay.
Und das ist dann so lustig, weil er mit so einem komischen riesigen Headset, wie wir dann eben auch so da sitzen, sich so im Computer spiegelt und so tübedün, haben wir das gemacht.
Das muss schon irgendwie geil gewesen sein, damals so ein
Computererfinder, weil
Computererfinder.
Gab ja noch nichts.
Genau.
Ich habe alles gebaut,
alles
was gut
gemacht,
ist.
Ja.
Das ist wie zur Dotcom-Zeit. Also da gab es dann schon alles, aber du hast einfach irgendwas erfunden.
Naja, okay. Also ich meine, da wurde auch schon eine Menge erfunden, so Webshops und sowas. Gab's ja vorher.
Soziale Netzwerke für Tiere.
Ja, und für Pflanzen bestimmt auch.
Ich weiß nicht, bei pet.com war das nicht irgendein Scheiß? Keine Ahnung, das war auch so riesig. Egal, auf jeden Fall ist er leider.
Pet Shop Boys?
Auch Go West, Life is Peaceful there.
Genau.
Auf jeden Fall ist der Maus.
Aber das ist ja heutzutage anders, weil der muss nach Osten gehen.
Nur wenn sie dich reinlassen und dann darfst du auch nichts mehr sagen. Das ist die, also wenn du rein willst, dann sagt er, aber dann bist du ruhig.
Ja, aber dafür ist es
wenn
ruhig.
Wenn du deine Füße ja unter meinen Oligarchen stellst.
Unter meinen Oligarchen. Richtig. Genau. Dann musst du viel Gas schnüffeln.
Ja, richtig. Das ist die Verfassung übrigens von Russland, die erste.
Schnüffelt viel Gas und
ja,
seid
das hörig. Russische Verfassung. Erstens, wer seine Füße unter meinen Oligarch stellt, ja. Egal. News. Also das waren jetzt die Toten der Woche und jetzt kommt Larry Reloaded.
Genau, kennst du Larger Street Larry?
Ja, in The Land of Lounge Lizards oder so.
Genau, den allerersten Teil gab es ein Kickstarter-Projekt, konntest du Geld reinschmeißen und jetzt haben sie tatsächlich das Spiel released.
War das wo auch Rob Lowe oder wie heißt Rob Löwe?
Keine Ahnung. Ja, ja, genau.
Ah, und jetzt ist es komplett...
Ja.
Was auch immer. Und jetzt ist es so fertig.
Ist fertig. Kannst du kaufen, runterladen, spielen. Oder alle, die damals die Kickstarter-Kampagne unterstützt haben, kriegen das Spiel halt so, wenn sie genug gebackt hatten.
Oh, cool.
Und ich habe das mal getestet, weil es gibt's für Linux, macOS.
Für Linux?
Ja, die haben es für Linux rausgebracht. Und natürlich auch auf Steam. Also.
Holy fuck, das ist cool. Ich erkenne alle Räume wieder.
Ja.
Da hier, wo der vom Fenster aus, wo du ihn mit der nackigen, und wenn du dann also keine Kondome kaufst, dann stirbt er und... Dann, ja,
ich muss zugeben, dass ich den ersten Larry-Teil tatsächlich noch nie gespielt habe.
So habe ich Englisch gelernt damals.
Da richtig. Konnte ich, glaube ich, noch nicht. Also ich habe Larry, glaube ich, erst ab 5 oder also ab Larry 5 oder 6 gespielt.
Mhm.
Ich glaube 5. Die ersten Teile habe ich gar nicht gespielt. Und wenn die jetzt wirklich mal alle rauskommen sollten, muss ich den tatsächlich nachspielen. Ja. Was ich ein bisschen hart fand, war diese Altersabfrage am Anfang. Weiß ich nicht, kennst du die? Du hast bei dem
im ersten, Original meinst du?
Ja,
ja, ja die, doch, die kenne ich, klar.
Genau, und die ist jetzt natürlich auch noch drin und
muss man
aktualisiert natürlich, aber ich habe auch 4-mal gebraucht, bis ich durch bin.
Ist okay.
Bis ich danach dann im Internet gelesen habe, es gibt auch einen Shortcut, wo
ja,
die dann sagen,
gab's
Cheater,
immer.
Cheater, Cheater. Aber ich habe echt gedacht, scheiße, also die Fragen waren, also für einen Nicht-Amerikaner,
genau, das war
waren
auch damals
die schon...
Immer.
Ziemlich schwierig.
So, welcher Präsident hat X gemacht? Und ich so, ach, US-Präsident, ich bin doch nur irgendwie ein 12-jähriger Deutscher, wie soll ich das denn das wissen?
Also es waren so ein paar Fragen, wo du, okay, kein Problem, wie hießen die French Fries nach dem
9/11?
Sowieso, ja, Freedom Fries, okay, gut. Und dann war aber, welches Spielcasino in hier Las Vegas trägt auch den Namen einer Wüste? Keine Ahnung, als würde ich wissen, welche Casinos ihr da drüben habt.
Luxor? Nein, keine Ahnung.
Ja, ich meine, ich weiß es nicht. Ich habe dann irgendwas angeklickt. Du konntest zum Glück, glaube ich, ein oder zweimal konntest du falsch klicken.
Ach, auch noch. Oh.
Ja, sonst hätte ich es nicht geschafft. Aber das war schon ein bisschen haarig. Jedenfalls hat die Linux-Variante aber einen Bug. Und zwar, wenn du speicherst, einen Spielstand und ihn danach wieder lädst, ist der Larry weg. Das ist ein bisschen blöd. Es gibt aber eine Möglichkeit, das zu korrigieren, indem du irgendwie einen Kommandozeilenparameter übergibst.
Ja, natürlich. Macht ja auch Sinn. Macht ja auch
ja,
Sinn.
Ja, ja. Also das ist sicher ein Bug, den müssen sie noch fixen. Ich werde aber mal einen Beitrag verlinken, wo drin
Sahara
steht,
Sahara Las
geht.
Vegas, 2011 geschlossen.
Sahara.
Also es gibt Sahara Las Vegas, Luxor gibt es auch was, aber das ist natürlich eine Stadt, keine Ahnung, ob das so eine Wüste ist.
Das ist vielleicht Sahara.
Keine Ahnung.
Gewesen. Also, die Frage habe ich falsch beantwortet, weil.
Kann man
wusste
nicht machen.
Wusste ich nicht.
Mir gefällt irgendwie dieses neue Look and Feel. Also, ich fand es beim alten cool, dass du tippen musstest und gesagt hast, irgendwie go to blurb.
Ja, das fand ich halt. Also, englische Steuerung und Text war irgendwie damals nicht mein Ding.
Ja, ich finde den Look von ihm. Er sieht so, als er noch so ein Pixelmännchen war, sah er nicht so traurig und abgehalftert aus.
Der
sah
an der Stelle
so,
musst du natürlich die Spülung betätigen, ne?
Ja, das ist aufs Klo gehen habe ich auch schon gelernt, ja. Naja, auf jeden Fall.
Er stirbt dann an der Stelle.
Ah, sehr gut. finde ich, aber das ist so ein Point-and-Click-mäßig wie.
Finde ich gut, ich stehe total auf Point-and-Click-Adventures.
Cool.
Und deswegen habe ich das damals auch bei Kickstarter unterstützt
was
und spiele das jetzt.
Oder was?
Ich glaube, was sind es? $20 oder sowas.
Ja, okay. Hast viel Spielzeit.
Passt. Ja. Also ich meine, wenn du es damals schon gespielt hast, die Rätsel sind ähnlich, oder sie sind fast gleich, sie haben wohl nur ein paar geändert. Mhm. Für mich, der jetzt die erste Variante noch nie gespielt hat, ist es bestimmt nochmal interessanter, der zwar Larry kennt, aber halt die ersten Teile nicht gespielt hat.
Kann man, es ist eben die Frage, weil früher war es immer so, da warst du zum Beispiel im Hoteldach und wenn du dann bei Larry 1 Jump eingegeben hast, hat er gesagt, Suicide is illegal in this state. Geht das immer noch mit dem Point and Click? Ich meine, ich finde es, also wenn du da draufklickst, dass er es sagt, oder ich stelle mir es halt hart vor, dieses, weil das pur textuelle, da konntest du halt auch irgendeinen Scheiß eingeben, der den Blödsinn geantwortet.
Ja, ich meine, du kannst immer noch lustige Sachen machen. Du kannst an allem lecken, du kannst...
Oh, dann ja, da hast schon genug. Wenn man an allem lecken kann, mein Spiel gefunden.
Du kannst alles benutzen, deswegen könntest du wahrscheinlich okay, cool. auch irgendwie an der Stelle sagen, benutze
Geländer, oder,
Geländer
so.
Ja, ja. oder benutze was weiß ich, dann würde er wahrscheinlich auch springen, ohne dir das sagen. Dann kannst du deinen Hosenschlitz hoch und runter ziehen. Ja, was an Na, einigen also. Stellen vielleicht auch benutzt werden kann. Und ja.
Cool.
Ja. Aber was ich ein bisschen komisch fand, die Linux-Variante war nicht so eingedeutscht wie die macOS-Variante. Also das Spiel ist zwar Englisch, das heißt, die ganze Sprachausgabe ist Englisch, die ganze Steuerung, ja. aber du hast wenn du dir im Inventar was anguckst, schreibt es in Deutsch drunter. Hm. Und auch Laden, Speichern und sowas ja. war in Deutsch. Wir hatten natürlich auch mal wieder ein paar Fehler drin, wenn du beendet hast, wo dann Yes, No steht. Willst du wirklich dieses Spiel verlassen? Yes, No steht im Deutsch an, aus. Willst du wirklich dieses Spiel verlassen? An. Ja, das macht total viel Sinn.
Keine Qualität.
Aber ich meine, sie haben zumindest einen Teil eingedeutscht.
Ja.
Das ist in der macOS-Variante und ich glaube in der Windows-Variante, wahrscheinlich, Windows habe ich jetzt nicht getestet, auch so. In der Linux-Variante war alles Englisch.
Haben sie wahrscheinlich.
Jetzt weiß ich nicht, ob man da noch irgendwo was umstellen kann, was ich nicht gefunden habe, ob ich ein bisschen zu blöd war, ob man da auch auf der Kommandozeile noch irgendein Parameter ändern muss, dass er das richtig startet. Wenn
ein Kernel-Modul neu kompilieren, leider.
Wahrscheinlich. Wenn ihr das wisst, was, ob man das irgendwie auch noch umstellen kann, weil ich hätte schon zumindest das Lesen gerne in Deutsch, oder macht es ein bisschen einfacher, dann könnt ihr das ja nochmal in die Kommentare schreiben.
Macht Sinn.
Ansonsten, ja, wer Spaß hat an Erotik.
Oh.
Adventures.
Erotik Adventures.
Mit einem totalen Loser.
Oh.
Ja, komm, Larry ist doch total der.
Damals habe ich es halt nicht gesehen, als er noch ein kleines Pixelmännchen war. Jetzt, wenn man ihn so sieht, so untersetzt, schütteres Haar, klein.
Der ist 40,
schleimig.
Single und ist notgeil.
Yeah. Living the dream.
Also, was? Ja. Gut, also wer auch sowas steht, kann sich das ja mal kaufen, runterladen. Also wie gesagt, gibt's auf Steam, gibt's aber auf der Webseite direkt zum Runterladen, gibt's halt auch als Linux-Variante. Und schon, weil sie eine Linux-Variante gemacht haben, finde ich das total unterstützenswert. Und deswegen sei das erwähnt, ist jetzt quasi mein Pick-News-Thema Gedöns der Woche gewesen. Hm? Habt Spaß.
Schön. Linux-Kernel 3.1.0.3.10.
Stimmt.
Genau.
Habe ich aber noch nicht installiert, aber ist da.
Warum installierst du es nicht?
Ja, ich habe halt heute noch kein Update gemacht. Oh, und seitdem ich dieses HFS-Kernel-Modul habe, was immer neu kompilieren muss, update ich jetzt nicht ganz so oft mehr. Ja. Sonst habe ich ja eigentlich jede Woche geupdatet.
Schade.
Ja.
Es sind paar coole Sachen drin. Es gibt zum Beispiel Bcache, ein Block-Layer-Cache ist in den Kernel reingekommen. Bedeutet, du kannst, wenn du so Block-Devices hast, so alte, langsame Metall-Drehspinnscheiben mit so Magneten-Upsis obendrauf, kannst du die jetzt quasi durch eine SSD jagen. Bedeutet, der Kernel macht einen, im Gegenteil, also es ist ein bisschen wie L2ARC bei ZFS. Nur bei L2ARC hat er, glaube ich, nur einen Lese-Cache gemacht. Und jetzt mit Bcache ist es sogar ein Schreib-Cache. Bedeutet, all deine Sachen gehen zuerst auf die SSD. Und werden dann so nach und nach auf die Platte rausgeschrieben. Oder halt andersrum, wenn du was liest, dann liest er das rein und speichert es aber quasi als Cache auf die SSD. Und wenn du das Ding dann nochmal anfragst, dann wird es direkt von der SSD geholt und muss gar nicht erst auf die alte Platte zugreifen. Was eigentlich eine echt coole Sache ist.
Genau, das ist irgendwie von Google entwickelt worden, oder? Wenn ich das noch richtig weiß. Und die benutzen das auch schon länger. Meines ist stabil und es ist jetzt in den Kernel eingezogen. Es ist auch schon der zweite Caching-Daemon und je nachdem, welches Setup man irgendwie so hat, ist der eine Caching oder der andere Caching-Daemon irgendwie besser.
Mhm.
Also in 3.9 ist schon irgendwie DM-Cache eingezogen. Ich benutze jetzt gar keinen, weil ich habe nur eine SSD in meinem kleinen Rechner hier. Und im Großen habe ich mir keine SSD gekauft, aber dafür wäre es natürlich was. Bei macOS heißt dieses Fusion Drive, ne?
Genau.
Die machen sowas Ähnliches wahrscheinlich.
Ja, ja. Ist ziemlich genau dasselbe, glaube ich.
Ja.
Pi mal Daumen.
Also ich meine, wenn man viel Speicher haben will und trotzdem schnell.
Wobei Fusion Drive ist, glaube ich, so, dass du, dass er die Daten verteilt. Also wenn du eine Terabyte Platte und eine 200 Gigabyte SSD hast, hast du 1,2 Terabyte Fusion Drive.
Okay, und in dem Fall hättest du oft genutzte Dateien legt er auf die SSD.
Genau, und wenn die SSD abschmiert, dann hast du deine Dateien eventuell nicht mehr. Und bei Bcache ist es eben so, dass es nur ein Caching-Layer ist, bedeutet, der schreibt alles da raus irgendwann. Das kann zwar ein paar Sekunden dauern, aber...
Aber trotzdem, wenn du jetzt eine große magnetische Platte hast, irgendwie 5 Trillionen Terabyte, und trotzdem ein bisschen schnell arbeiten willst, dann kannst du jetzt diesen Caching-Daemon einsetzen.
Genau, was cooles Bcache raucht. Ja.
Was ich am interessantesten finde, war, dass XFS jetzt ein bisschen erweitert wurde und so Metadaten-Checking-Gedöns dazu kommt. Checksum ist jetzt zwar nur experimentell, aber gerade XFS ist ja sehr gut, wenn man größere Dateisysteme hat, also gerade größer als 16 Terabyte, weil da EXT immer noch ein paar Probleme hat, beziehungsweise die Tools um EXT 3, 4 Probleme haben, also EXT 4 geht ja größer als 16 Terabyte eigentlich, aber hatte ja, glaube ich, in irgendeiner letzten Sendung mal gesagt, dass ich ein großes RAID initialisieren wollte und es ging irgendwie mit EXT 4 nicht, weil irgendwie das Tool zum Anlegen von so einem großen XFS das irgendwie nicht gemacht hat. Da ist XFS halt besser, weil das macht es halt schon immer. Und wenn das jetzt noch Checksumming und sowas dazu kriegt, dann ist das schon mal ein Teil so auf dem Weg, der bei ButterFS natürlich spannend ist.
Ja.
Und trotzdem hat man schon ein abgehangenes Dateisystem, was einfach lange funktioniert.
Ja. Ich meine, es ist kein CheatsFS, aber ist immerhin.
Es ist kein CheatsFS, nein, aber XFS ist halt gut da, abgehangen, funktioniert und
recht schnell.
Ja, und wenn es noch so ein Enterprise-Feature.
Fucking Enterprise-Feature.
dazu bekommt, umso toller. Mhm. Okay. Ist jetzt natürlich erstmal experimentell, aber das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, oh ja, würde ich gerne benutzen, wenn richtig da und so.
Mhm. Was auch noch reinkam, war Timerless Multitasking, was ganz interessant ist.
Stimmt, die wollen die Ticks irgendwie reduzieren, ne?
Genau, richtig. Normalerweise, so aktuelle Kernel, der macht irgendwie bis zu 1000 Mal pro Sekunde, macht der einen Tick, bedeutet, er schaut, ob irgendwelche anderen Threads oder so gerade oder anderen Prozesse dann nicht Threads wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht auch beides. Ob der eben irgendwas anderes gerade wartet, bedeutet, der unterbricht halt, wenn du gerade so High-Performance-Rechengeschichten machen willst, wo du so richtig Number-Crunching machst, unterbricht er halt 1000 Mal pro Sekunde deinen Prozess und sagt, Moment, ist okay. Und gibt's dann wieder zurück, wenn nichts anderes läuft.
Man kann es ein bisschen reduzieren, irgendwie, dass es nur 100 Mal macht, aber auch selbst 100 Mal ist irgendwie ziemlich viel.
Und es ist, also jetzt ist es noch nicht komplett tickless, was ja so das Ultimative wäre, aber sie machen das so einmal pro Sekunde oder so. Und gerade bei Sachen, wo du wirklich Number Crunching Power brauchst,
Und wenn du halt wirklich mal einen Kern komplett abschalten würdest wollen, in den richtig Ruhezustand, so komplett Strom sparen ohne was, ist es halt auch blöd, wenn da 1000 Mal pro Sekunde jemand fragt, dann kann der halt auch nicht wirklich schlafen.
Genau.
Von daher wäre das auch gar nicht so schlecht. Kannst du jetzt aber erstmal nur auf einem, nicht auf der CPU machen, auf der zuerst gestartet ist, ne? Kannst es nur für weitere so CPUs machen.
Was ja okay ist. Also wir haben ja so viele Kerne gerade.
CPU oder? Ja, Kern. Ja, okay. CPU-Kern.
Ja, dann lässt halt den einen da rumrödeln. Ist ja egal, hast ja 8 weitere oder so noch.
Ja. Aber der Weg geht klar zu tickless hin. Und
da muss ich auch sagen, LVN Da gibt es auch einen Artikel drüber, die Neil
Fullis. Ach so, ja, jetzt.
Die sind ja, es ist ja die, also es wurde ja neulich abgestimmt in der Glamour und es ist die hässlichste Webseite der Welt, glaube ich.
Keine Ahnung. Das LWN, ja. LWN ist total, ist, also ich weiß auch nicht, das sieht so 1900x aus.
Ja, und es ist ja okay, dass sie irgendwie keinen so einen Ramsch machen wollen, aber es ist allein das Schriftbild sieht schon scheiße aus.
Ja, ich meine, wenn man auf Text steht, kann man es auch einfach schöner präsentieren. Also ich meine,
genau, dann, nimmst du eine nette Schriftart, nimmst du irgendwie ein bisschen andere Größe, ein bisschen weiteres Spacing oder, ja. Aber die haben so gute Artikel. Wir haben jetzt im Geschäft zurzeit recht viel mit Capabilities gemacht, was ja irgendwie krass ist und irgendwie benutzt es keiner. Also das ist so LXC-mäßig. Da reden wir nachher drüber, das ist total gut. Ich habe gerade beschlossen, wir haben jetzt Themen.
Wir reden über LXC.
Capabilities.
Ach so.
LXC. Genau. Reden wir nachher drüber. Okay. Egal. Kernel 3.10 war es das. Samsung kauft Boxy ist das nächste Thema.
Genau, mit dem so durch, ja, doch, war, glaube ich.
Ja, da gibt es noch ein paar andere, aber ich.
Könnt ihr euch ja durchlesen, wir haben was verlinkt, wenn ihr den neuen Linux-Kernel installieren wollt, was ist da so interessant.
Ja.
Ja, Boxy ist gekauft. Also Boxy waren ja haben auch so ein XBMC-Fork gemacht und genau. So eine Boxy-Box rausgebracht. Wir hatten darüber auch mal geredet, du hattest, glaube ich, auch mal
gekauft.
Ich hab auch eine gekauft gehabt. Für meinen Schwiegervater und funktioniert da gut.
Ja, also, hatte einen kleinen Lüfter, was ein bisschen nervig war, aber nicht so laut, dass es extrem genervt hätte, wenn was lief.
Ja,
aber die wurden jetzt also von Samsung gekauft und irgendwie, die wollten glaube ich schon lange übernommen werden irgendwie.
Naja, eigentlich hatten sie erstmal vor, tatsächlich so TV-Serien und sowas irgendwie draufzubringen, aber waren einfach zu klein.
Ja.
Und,
also das war auch, ich verlinke hier auch gerade nochmal einen Artikel bei Boxy. Ich hatte immer das Gefühl, die wollten sich in die Richtung entwickeln, weil man so halt Geld machen kann. Also die ganzen Business-Hinies haben halt gesagt, ja, Content-Deals, Boxy war für Raubkopien irgendwie am Anfang. Das Ding konnte irgendwie VPN-Support drin, dass du dir irgendwie, keine Ahnung, sonst so verbinden kannst, irgendwelche Hulu-Plugins installieren, USB-Support und die ganzen SMB, FTP, sonst was. Und hallo, wenn du irgendwo einen Netzwerk-Share mountest, kannst du davon ausgehen, dass da Raubkopien drauf liegen. Keiner hat. Kann man überhaupt so DRM-freies Zeug kaufen? Also, du kannst vielleicht YouTube-Videos irgendwie runterladen von irgendwelchen Indie-Sachen, aber ich würde behaupten, 80% aller Leute schauen damit Raubkopien. Und die haben sich da eben immer weiter von entfernt, dass sie dann gesagt haben, ja, mehr online und sie hatten ja auch so eine ganz, in den USA zumindest, so eine ganz nette Integration, dass du quasi sagen konntest, ich will jetzt Family Guy sehen und die hatten dann so einen kleinen Krepel-Webbrowser, der ein bisschen Flash konnte und dann hat der dich quasi auf die Webseite, wo er wusste, ja, hier, keine Ahnung, wo es kommt, CBS oder so, hat da volle Episoden und dann hat er das quasi geladen und das Flash-Video im Vollbild gemacht und dann konntest du es anschauen. Das war ganz nett gemacht, aber die wollten eben immer mehr von diesem Zeug weg, hatte ich das Gefühl. Haben dann ewig lang keine Software-Updates mehr gemacht und irgendwie eine neue Boxy-Box rausgebracht, irgendwie so eine D-Link-Geschichte und die haben immer, ja, keine Ahnung. Sie sind so langsam gestorben, weil sie halt auch irgendwie keine entsprechenden Deals bekommen haben und das Zielpublikum halt auch wusste, das ist ein guter XBMC-Fork, der spielt mir alle meine MKV-Dateien ab.
Irgendwann hatten sie dann zumindest auch mal die hatten ja auch früher eine Boxy-Variante für Windows und für Mac und so, die du runterladen konntest. Das haben sie dann irgendwann abgeschafft, dass du nur noch die Boxen quasi kaufen konntest.
Genau.
Das war schon so in Richtung, interessiert uns nicht, ist nicht unser
Kern. Da haben sie dann eben wahrscheinlich auch ein bisschen Entwickler verloren, weil es gab ja auch so Plugins dafür. Da gab es dann auch, glaube ich, soweit ich das erinnere, diese ganzen illegalen, wie heißen sie, Ice-Films oder X-Films oder irgend sowas, so Streaming-Seiten halt. Mhm. Da gab es dann auch immer Plugins, die sich irgendwie große Beliebtheit erfreut haben und sind halt irgendwie mit der Zeit immer weiter weggegangen.
Ja, aber was will Samsung jetzt mit dem Ding? Also ich meine, Samsung ist eh so ein komischer Laden. Ich verstehe diesen Gemischtwarenhändler Samsung nicht so ganz.
Da habe ich neulich ein sehr cooles Profil drüber gelesen.
Wie Samsung macht echt alles. Die bauen Autos, die bauen Kühlschränke.
Atomkraftwerke.
Die bauen, echt? Bauen sie auch Atomkraftwerke?
Ja, ich hatte gedacht.
Ich meine, es kann durchaus sein. Es ist so, wie Siemens früher war wahrscheinlich. Die haben auch alles gemacht und nichts richtig.
Samsung Engineering in Korea, ja, machen Kraftwerke. Ich weiß nicht, ob sie Atomkraftwerke machen.
Also,
various power plants around the globe.
Und jetzt haben sie sich noch so eine komische israelische Firma eingekauft, die so eine Dingsbox gemacht hat.
Ja, ich meine, also...
Wahrscheinlich wollten die das nur vom Markt haben, oder?
Das Problem an dem ganzen Zeug ist ja, ich glaube nicht, dass es ein großer Konkurrent ist, aber wenn sie das Zeug, was da drin steckt, auf ihren Fernsehern zum Laufen kriegen. Ich meine, normalerweise, die ganzen UIs sind ja der letzte Ramsch, so im Normalfall. Und das Boxy UI war echt gar nicht so schlecht. Also war okay, die kleine Fernbedienung war geil, mit dem Umdrehen, und da ist eine kleine Tastatur drauf und die war sogar,
ja,
bedienbar,
stimmt,
und gut.
Stimmt, die fand ich auch nicht schlecht, ja. Also, ich meine, du hattest
so ein Passwort eingeben, einen, war dann
genau,
möglich.
Du hattest auf der einen Seite irgendwie das Start, Stopp, links, rechts.
Wie heißt das Kreuz? Kreuz, ja, Steuerkreuz halt.
Genau. Und auf der anderen Seite, wenn du es so umgedreht hattest, hattest du eine richtige Tastatur. Das war eigentlich eine clevere Idee, stimmt.
Ja. Also ich mochte sie auch immer so halbwegs, aber ja.
Ja. Auf der anderen Seite war es mir, also wir gucken ja wenigstens ab und zu nochmal Blu-Rays und das war halt so ein, ja. Also wenn das Ding noch Blu-Rays abgespielt hätte, dann wäre es irgendwie ideal gewesen. So. Und mit dem Design konnte ich mich auch nicht ganz ab... Also ich meine, warum macht man es so schräg und dann ist hinten auch alles schräg? Das ist irgendwie komisch.
Mhm.
Naja, egal. Jedenfalls hat Samsung das jetzt gekauft und wahrscheinlich, wenn sie irgendwie probieren, das irgendwie in ihr TV-System zu integrieren.
Außer sie hassen D-Link so sehr, dass sie einfach, weil Boxy mit D-Link ja zusammengearbeitet hat, sie sagen, ja, dann wirken wir einfach die Firma ab, dann hat D-Link keine Leute mehr, die ihnen irgendwelche Sachen auf ihre Hardware programmieren.
Aber ich meine, die Samsung TV-Interface ist da wahrscheinlich, oh, da steckt da wahrscheinlich auch schon so viel Arbeit drin, dass die auch nicht einfach mal schnipp neu anfangen, oder?
Ich glaube, bei der Menge an Fernsehern, die Samsung ausliefert, ist die Software da gar nicht mehr so das große Problem, das zu programmieren. Ich meine, wenn sie so eine Boxy-Plattform, vielleicht,
ja, aber
vielleicht haben die ja die Programmierer, ich mein, auch bekommen.
Ja, aber das wird doch, also ich meine, für mich ist das eigentlich der Entscheidungsunterschied, kaufe ich mir einen Fernseher oder nicht. Also erstmal macht er ein gutes Bild und zweitens ist die Software da drauf gut, weil ich habe jetzt so ein Sony-Fernseher, wo ich echt denke, scheiße, was haben die da eigentlich gemacht, welche besoffenen... Säcke haben da eigentlich versucht, ein Interface zu bauen.
Vielleicht war es ein Acquihire, wie es so schön heißt. Sie haben sich acquired, sondern Acquihire, dass sie einfach sagen, das ist ein Team, die können alle C programmieren. Boxy ist in C geschrieben. Sie wissen ein bisschen, also sie können es auch so machen, dass es auf diesem Embedded-Ramsch läuft, den wir da haben. Vielleicht wollten
also
sie einfach
Boxy,
nur das Team
Boxy
kaufen.
Ist tot und sie wollten einfach nur die Engineers haben.
Genau, das könnte ja auch sein, dass sie dann irgendwie den Engineers sagen, also wir übernehmen euch, aber ihr müsst 2 Jahre bei uns arbeiten und jetzt baut mir mal schön die Samsung-Interfaces, dass die gut aussehen. Weil ich glaube, es ist gar nicht so leicht, da so Leute zu bekommen, die einerseits ein bisschen den UI-Kram verstehen, aber auch noch dann diese C-Geschichte. Und das ist, wenn die ein funktionierendes Team haben, dann war es das wahrscheinlich wert. Irgendwie.
Na gut, schauen wir mal. Naja. Schauen wir mal, was die Samsung-Fernseher dann in einem Jahr, wie die aussehen. Vielleicht sehen die ja besser aus.
Rüscht.
Ja. Okay. Dann
Flatter.
Bitcoin-Support hast du irgendwie rausgefunden. Gehört,
genau,
gelesen.
Richtig, im offiziellen Blog sogar.
Ah, ja, okay.
Du kannst jetzt, bei Flatter war ja immer die Frage, wie du da Geld hinkriegst. Das konntest du per Kreditkarte machen, aber das hat gleich auch wieder Gebühren gekauft.
Nee, also direkt per Kreditkarte ging nicht. Du kannst es immer nur über PayPal oder Money Brokers machen.
Ach, das stimmt dann was über, ja. Auf jeden Fall gingen da immer auch Gebühren weg, was ein bisschen nervig war. Und gerade wenn du so kleinere Beträge wolltest, war das, glaube ich, auch irgendwie so ein.
Es ist immer noch so, beim Auszahlen ist es ja auch, da musst du auch Gebühren bezahlen, das ist gar nicht wenig.
Richtig, und also zumindest fürs Einzahlen für die Ad-Funds-Page, akzeptieren sie jetzt Bitcoins. Und habe ich auch noch nie gehört, dieses Startup, das die da mit irgendwie zusammengearbeitet haben, ist bips.me, ist ein dänisches Startup und die bieten dir auch halt so eine anständige REST-API an, wo du einfach sagst, hier ist mein AP-Key, hier ist der Preis, hier ist die Currency und die leiten dich dann halt weiter und übernehmen das komplette Bitcoin-Zeug und am Ende, wenn es funktioniert hat, geben sie dir halt den entsprechenden Callback und sagen, hier, war in Ordnung. Und irgendwie auch so eine 0% Payment-Option und sonst so und cool, Flatter unterstützt Bitcoin irgendwie.
Aber wo sehe ich das jetzt?
Wenn du...
Ah, doch, da. Ja, okay,
Funds Bitcoin. Add.
Mhm, ja.
Und steht irgendwas noch? Ich sehe es gerade gar noch nicht.
Ja. Jetzt steht Minimum 5. Was muss ich jetzt machen, wenn ich sage Add? Bitcoin.
Hat Bitcoin Minimum 5. Ach, komisch, dass du ein Minimum hast für Bitcoin. Aber
passiert nichts.
Na, wenn ich jetzt hier 10 mache oder 20 Euro, add to my Flutter-Account. Ja. Und dann.
Ja, ich kann überhaupt nichts tippen.
Dreht sich und dann kommt er hier. Kommt er zu bips.me und dann siehst du hier die Adresse, wo du es hinschicken musst. Da kannst du, das ist das Coole, wenn du jetzt hier draufklickst, scan oder klick, dann hast du hier so eine Bitcoin-Doppelpunkt-Adresse. Mhm. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann fragt er mich, soll ich dein Bitcoin-Client aufmachen? Dann poppt er auf, wenn er nicht schon läuft, was er jetzt nicht tut, weil ich neu gestartet habe. Verify den Block-Index, bla bla bla. Und dann hast du eben alles schon voreingestellt. Oh Gott, dieses Krebelzeug ist so lahm.
Dann musst du nur noch sagen, ja, schick, und dann ist gut, oder was?
Genau, richtig, wenn der mal endlich geladen hätte. Was er nicht tut im Moment. Aber,
Error, Database. Ja,
rebuild the database, was auch immer. Passiert. Und jetzt, genau, dann kommst du hier rein, Pay-To ist schon eingestellt, Amount ist schon eingestellt, ich müsste nur noch auf Send klicken, und dann hätte sich das. Was ganz interessant ist.
Und er zählt sogar runter, wie lange das noch valid ist, ja.
Genau. Richtig, weil das machen sie meist so, und ist halt cool, da gibt es so viele Payment-Provider jetzt, weil dieses Bitcoin-Zeug halt komplett offen ist. Hm. Also jeder kann sich da so einen Service zusammenklicken. Und
Müssen wir mal gucken, ob das jetzt nicht günstiger ist. Was kostet das irgendwas, wenn man auf Mt. Gox irgendwie Geld von A nach B transferiert? Ja. Von Euro nach Bitcoin?
Ne.
Kostet nichts.
Hast halt den üblichen, was auch immer gerade Wechselkurs ist.
Ja, ja, aber sonst brauchst du nur IBAN, BIC und dann ist gut, oder wie?
Ja.
Dann wäre das ja jetzt eine billigere Variante.
Genau, du kannst irgendwie auch irgendwie Mt. Gox oder Bitstamp, kannst du ja auch deine SEPA-Überweisung
machen. Aber auszahlen ist noch nicht über Bitcoin, ist jetzt nur einzahlen.
Genau, so wie ich es verstanden habe, ist es nur das AdFunds bisher. Sind meistens auch Payment-Provider, die das nur in eine Richtung machen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Okay. Und allein, dass du da mal schon ein bisschen einzahlen kannst, ist ja nett. Dann musst du nicht immer PayPal und Money Brokers irgendwie Prozente in den Rachen werfen, was ja nett ist. Genau.
Ja. Weil für die Auszahlung wäre das irgendwie noch interessant. Die Einzahlung ist so meh.
Genau. Okay, dann das nächste. Da gibt's nicht. Den habe ich hier unten auch nochmal.
Genau.
Fangen wir an zu reden.
Ja, Visa und Mastercard sind ja auf der einen Seite jetzt wieder total lieb, weil sie irgendwie der Whistleblower-Plattform wieder Geld geben.
Wirklich?
Ja.
WikiLeaks darf wieder?
Ja.
Oh.
Auf der anderen Seite sind sie ja noch immer noch total böse und evil, weil VPN-Provider kann man jetzt nicht mehr damit bezahlen. Die finden sie jetzt nicht mehr toll. Also ich meine, du hast ja deinen VPN-Provider jetzt per Bitcoin bezahlt.
Genau.
Das wäre natürlich dann wieder eine Möglichkeit, wo wir gerade beim Thema
Bitcoin waren. Ich muss auch sagen, also ich mag den VPN-Provider immer noch. Ich verlinke den auch gleich mal hier. Oder ich rede nochmal gleich drüber. Welchen ich da verwende und warum und überhaupt.
Auf jeden Fall haben die jetzt irgendwie in ihren AGBs irgendwas reingeschrieben, dass Anonymisierungsdienste böse, böse, böse sind und wir deswegen nicht mehr auch nicht über PayPal und Gedöns Visa und so und Nicht-Amerikaner sowieso nicht und ist alles scheiße.
Richtig, Visa und Mastercard sind halt komisch.
War Mastercard nicht aber eigentlich so ein europäisches Unternehmen mal? Was ist denn das? Das hieß doch früher Eurocard.
Oh fuck, Eurocard.
Ich dachte, so richtig weiß ich das auch nicht.
Also ich weiß, dass Mastercard ist doch, stimmt, Mastercard ist EC, also das EC-Netzwerk ist, glaube ich, wird von Mastercard irgendwie betreut. Und deswegen gibt es jetzt auch dieses VPay, dieses Visa Sitz in Purchase.
Das ist schon fast gut.
Das ist ein bisschen lustig auch.
Nee, okay, ist doch ein amerikanisches Unternehmen.
Ja, ja, das Produktportfolio von Mastercard umfasst die Kreditkarte Mastercard, in Europa in den Jahren 64 bis 2003 als Eurocard ausgegeben. Die Debitkarten Maestro, vor allem in Europa, also das ist alle Maestro-Karten sind Mastercard.
Also alle EC-Karten, also das, was wir früher als EC-Karten
bezeichnen.
Also das, was die Bank dir gibt als deine Bankkarte, ist normalerweise eine Maestro-Karte. Also
genau, und jetzt seit neuestem auch VPay, was die Visa-Alternative davon ist. Also da gibt's manche,
das habe ich noch nicht gesehen, dass es jemand ausgibt. Gibt es? Oder doch, die kommen.
Ganz viele neue.
Die kommen
DB-Bank oder so, keine Ahnung.
Echt?
Es gibt ein paar neue, die das machen und die werden jetzt auch langsam überall akzeptiert, also bei Aldi und was weiß ich was, kannst du überall dann mit VPay auch. Mhm. Genau. Und auf jeden Fall ragen die da ein bisschen und warum auch immer. Komische Menschen. Und VPN-Provider, habe ich gerade gesagt, Ich mag privateinternetaccess.com. Das ist ein sehr komischer Name, aber die bieten dir erstmal halbwegs günstig ein Jahr für $40. Kannst du, also ohne irgendwelche Beschränkungen, kannst du, glaube ich, von bis zu 4 Geräten oder so gleichzeitig verwenden. Bieten Zahlung per Bitcoin an, was bequem ist. Und sie haben VPN-Gateways in so ziemlich allen Ländern. Also irgendwie Deutschland, Schweiz, Niederlande, Schweden, Frankreich, USA natürlich, viele USA, Ostküste, Westküste. Sie bieten dir OpenVPN, PPDP und L2TP.
Gott, PPDP sollte man natürlich nicht mehr verwenden.
Aber es wird halt überall unterstützt. Was
ja,
also wenn du auf Windows XP mal, wobei ich selbst die konnte, glaube L2TP. Auf jeden Fall bieten sie es an.
Benutzt nicht PPTP.
Richtig. Außer ihr wollt nur eine andere IP und euch ist die Verschlüsselung egal.
Dann und auch die Daten, also auch die Anmeldedaten sind euch auch egal.
Das müsst ihr halt SSL machen nach wie vor. Aber genau. Und sie sind ganz nett, das wird irgendwie so instantan aktiviert. Sie haben einen SOX-Proxy, was ganz cool ist, ein SOX-5-Proxy. Da kannst du ja bei manchen, also wenn du zum Beispiel so eine Linux-Distribution runterladen willst, dann machst du das ja manchmal über BitTorrent und manche BitTorrent-Clients bieten die Möglichkeit, über den SOX-Proxy das zu machen.
Ja.
Da kannst du die eintragen und dann läuft der Linux-Download nur über ihren Rechner und nicht das Rest von deinem Internet, was ganz interessant ist. Ich verwende es echt meistens nur, wenn ich was mit anderen IPs testen will. Also mal einen iTunes-Account im UK machen oder sowas in der Art. Oder in der Schweiz gibt es ein paar Online-Fernsehdienste, die ganz nett sind. Ja, was war's? Keine Ahnung. Ich benutze es nicht wirklich, aber hin und wieder kommt es mal ganz gut. US-YouTube zum Beispiel ist ganz nett. Ich benutze es auf dem iPhone, wenn ich irgendwie so offenen...
Das deutsche YouTube kann man auch nicht verwenden, weil eigentlich immer die GEMA sagt, sie möchte nicht, dass du dieses Video guckst.
Ja, richtig, richtig. Und damit könntest du dann auch irgendwie so Netflix-Geschichten natürlich machen. Was ganz cool ist. Und das für $40 im Jahr, was dann irgendwie wahrscheinlich gerade 30 € sind oder so. Gibt Schlimmeres. Und sie unterstützen halt echt auch alles, was cool ist. Kannst BBC zum Beispiel schauen mit dem UK-Zeug.
Ja, das stimmt.
Das ist schon nett.
Schon, ja.
Genau. Auf jeden Fall diesen coolen.
Der iPlayer.
Auch nicht so ekelhaft wie die anderen. Also viele VPN-Provider sind ja so schmuddelig. So mit irgendwelchen ganz komischen Grafiken und so auf Idioten quasi abgerichtet. Und Private Internet Access ist nett. Sind so ein bisschen Nerds, glaube ich auch. Haben irgendwie 400 Server rumstehen, so um die ganze Welt und geben dir da gute Geschwindigkeit, ganz auf den Gigabit-Gateways.
Und man kann mit Bitcoin zahlen. Und wie sonst noch? Also wenn jetzt Mastercard und Eurocard zum Visa eventuell nicht mehr gehen?
Die haben sie auch noch drauf. Also sie haben hier
vielleicht
alles.
Vielleicht machen die auch nur bestimmt in den VPN-Provider nicht mehr.
Genau, also an Icons haben sie hier PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover, Google Wallet, Amazon Payments, Bitcoin, Liberty Reserve, ich glaube Liberty Reserve wurde auch immer neulich zugemacht.
Ja, genau.
Egal. OKPay und Cashew oder Ucash wahrscheinlich. Wahrscheinlich heißt Ucash jetzt Cashew, weil also Kriminelle sind alles. Egal. Private Internet Access, ganz nette Menschen, finde ich. Wo wir gerade bei so Kreditkartenzeug sind, Simplify.com. Mastercard hat herausgefunden, dass diese ganzen Startups wie Stripe zum Beispiel oder der 1:1-Klon in Deutschland, diese Samware, Product und Paymill, die sind ja im Grunde nur total einfache REST-Interfaces, wo du sagst, hier ist mein Public-Private-Key in meiner Anwendung und hier ist irgendwie mein Token vom User quasi, ein REST-Call und du bekommst halt zurück, okay, die Zahlung ging durch, du hast es dann auf deinem Konto, passt. Und das haben die jetzt auch gebaut. Einfach so von Mastercard. Simplify Commerce bei Mastercard. Haben direkt auf der Startseite schön den Ruby-Code drauf, wie du eine Zahlung senden kannst.
Und das ist Mastercard?
Das ist bei Mastercard selber.
Okay.
Also die haben rausgefunden, dass...
Dass es auch einfach geht.
Ja, dass es nicht scheiße sein, zahlt sich manchmal aus. Gut, sie haben 2,85%
plus 30 sind Transaktionen.
Man muss sagen, ich glaube 2,8 ist aber gar nicht so schlecht. Swiping-Fees von Karten sind, glaube ich, so in der Richtung
2,3%. Ja, es war schon so. Aber
es macht halt, also die 30 Cent machen halt Micropayments quasi zunichte. So ein bisschen zumindest. Interessanterweise akzeptieren sie auch Visa, Amex, Discover, Diners Club und Diners Club.
Das gibt's in Deutschland nicht, glaube ich.
Ja, egal. auf jeden Fall akzeptieren sie das auch alles und es ist schon nett, wenn du weißt, dass du direkt beim Kreditkarten Büro bist, weil dann weißt du, dass zwischendrin nichts liegen bleibt. Also ich meine, Stripe und so, die sind alle total cool, aber die müssen halt auch irgendwie Dinge tun.
Form von Leben irgendwas.
Richtig, und Mastercard kriegt ja allein schon die Swiping-Fee, oder die können sagen, gut, dann bauen wir mal so einen Webservice und ist auf jeden Fall cool. Ich weiß noch nicht genau, für wen es geht. Normalerweise sind die ja am Anfang immer in den USA nur, aber das direkt Mastercard ist vielleicht auch woanders. Egal, auf jeden Fall gibt es jetzt Simplify, kann man sich mal angucken, lustig.
CryptoCat, lol.
Ich habe CryptoCat, ich habe es ja noch nie genau verstanden, was Krypto, das ist ja irgendwie Crypto.cat.
Und was machen die?
Chat, so verschlüsselter privater Chat. Aber irgendwie am Anfang hieß es dann ja, Open Source, aber irgendwie dann doch nicht. Und das gibt's irgendwie als Plugin für Chrome, Firefox und Safari und irgendwie noch im...
Und es gibt's für iPhone und
Gedöns und... Im Mac Store, Mac App Store haben sie auch so ein Client reingestellt. Und da gibt's jetzt halt DecryptoCat, wo ein Typ sich mal das Ganze angeschaut hat.
Und
seine, ja, also war es wohl immer sehr unsicher gewesen. Es ist auch schön, fängt dann an, so der TLDR oben. Wenn du CryptoCat vom 17. Oktober 2011 bis zum 15. Juni 2013 benutzt hast, kannst du mal davon ausgehen, dass deine Nachrichten kompromittiert wurden. Oder wenn eine Person, mit der du im Moment chattest, eine Version von der Zeit hat, dann auch. Und dann der letzte Satz ist so schön: Lastly, I think everyone involved with CryptoCat are incompetent. Und dann fängt er eben so ein bisschen an zu ranten.
Das heißt, sie haben jetzt das, was er aufgedeckt hat, schon gefixt, oder?
Nee, ich glaube nicht. Das kam ja erst heute raus. Und er hat dann hier, das fand ich das Schönste, hier ist die Short Version with basic changes and to the hardness to crack. Dann siehst du, okay, 58 Tage in Git waren es irgendwie einfache Passwörter, also wahrscheinlich gebroken. Und dann siehst du mal, das Beste, impossible to crack, war für 2 Tage hier einmal und für über 30 Tage. Und zwischendrin ist immer so 191 Tage easy, 340 Tage nur einer von irgendwie 5 Sternen, so lächerlich zum Knacken. Also die haben irgendwie konsequent alles falsch gemacht, was sie machen konnten, indem sie entweder irgendwelche Keys zu wenig Bits gegeben haben oder...
Aber ich meine, wenn man schon mal eine funktionierende Variante hat, warum macht man es
dann? Weil sie alle keine Ahnung von Krypto haben. Die sagen, hier...
Aber dann würde ich mich doch nicht Krypto irgendwas nennen.
Here, there was a bug in the generation of ECC private keys that went unchecked for 340 days. They seem to not understand simple programming concepts such as byte versus decimal digit character. Dann, er zeigt dann eben immer so zu Fixes, die sie reingepusht haben, die einfach irgendwie both comments are wrong, das da, bla bla bla, und es ist sehr, sehr lustig zu lesen. Und wie sich einer, der eben sich ein bisschen mit Krypto auskennt.
Okay, die ist einfach mal auseinandergenommen und hat die total hart getrollt, weil die keine Ahnung haben.
Richtig.
Und aber es könnte jetzt sein, dass sich jemand demnächst hinsetzt und es irgendwie besser macht bei den CryptoCats.
Genau, und der vielleicht. Hat jetzt, well, I had fun writing the CryptoCat und hat ein neues Wort gelernt. Danke dafür, bla bla. Auf jeden Fall, CryptoCat ist wohl
kaputt.
Kaputt
by design.
Ja, warum auch CryptoCat verwenden? Das klang eh immer komisch.
Ja, was die Cat da sollte.
Katzen, ja, mehr Katzen-Content.
Und weil Katzen einfach toll sind, sollte man darüber chatten.
Ja.
Man durfte nur über Katzen chatten.
Das war dann das Einzige, was sicher war. Alles andere ging Plaintext.
Genau.
Macht Sinn alles.
Genau.
Was auch Sinn macht, ist ja der 90s-Button. The 90s-Button.
Total tolle Musik aus den 90ern.
Ja, und da klickst du dann klickst du auf David Hasselhoff, wo dann Unleash Heaven draufsteht.
I've been looking for freedom.
Genau, und dann kommt zum Beispiel so, gut, es ist schön, er erkennt immer, wann irgendwas in Deutschland nicht verfügbar ist und springt dann einfach weiter.
Was?
Ja, also diese GEMA-Geschichten merkt er dann so, pop, pop, weiter. Keine Ahnung.
Eiffel 65.
Ja. Genau das.
Here's the story.
Und es ist ein glitzernder
in the blue world.
Ja.
In all day.
Pfui, Ingo, pfui. Auf jeden Fall, das ist total gut, wenn du irgendwie nicht weißt, was tust, dann gehst du auf the90sbutton.com und ich habe es neulich mal ein bisschen gescraped, da war dann irgendwie, da gibt es auch irgendwo eine JSON-Datei.
Der zeigt, was da alles kommt.
Genau, richtig. Ich, warte mal, ich habe das sogar gepostet. Auf jeden Fall ist so die ganze 90er Musik, die erstaunlicherweise ganz gut ist eigentlich.
Naja, Teile davon.
Ach komm, also nicht.
Oh ja, Deutschland nicht verfügbar. Oh, jetzt geht er ab. Jetzt geht er ab. Okay.
Richtig. Okay, ich poste auch direkt mal den Link. Ich habe das hier etwas gescrapt und habe dann rausgeschrieben, welche Musikstücke da drin sind. Right here, right now. Red Boy Slim, ja. Auf jeden Fall sind da irgendwie
also die guten alten Zeiten.
Schon recht viele, wenn du so durchgehst.
Mhm.
Ganz einen Haufen Link zu YouTube-Videos. Bedeutet, wenn ihr mal eure eigene private 90er-Party feiern wollt, dann
könnt ihr die
dafür.
Alle da rausholen.
Genau. Schön. Die nächste News. Die Winkelwoss Facebook Investment-Menschen quasi haben jetzt einen Bitcoin-Trust registriert bei der SEC. Und die SEC ist ja die Securities and Exchange Commission in den USA, die gerade wenn du so neue Fonds und sowas, Aktiengeschichten machst, musst du die da anmelden. Und die investieren jetzt in Bitcoin oder wollen in Bitcoin investieren. Und da gibt es einen Link, oder habe ich mal einen Link gepostet zum SEC-Filing, wo sie ein bisschen erklären, was ist Bitcoin und überhaupt und sowieso. Und dann kann man bald Bitcoin an der Wall Street kaufen. Quasi. Was krass ist, dass das so schnell ging. Und ich meine, diese Winkelwoss-Leute sind ja eigentlich, also so komisch sie auch sind, halbwegs innovativ, so investieren.
Und was kann man jetzt damit machen? Oder was machen die damit jetzt?
Investieren.
Okay.
Die versuchen das Geld da in Bitcoin entsprechend zu verwalten und
Nee, was investieren die in Firmen, die irgendwas mit Bitcoin machen? Oder
ich blick's nicht. Erstmal soll wohl irgendwie eine von diesen Scheren ein kleiner Teil von dem Bitcoin sein. Bedeutet, du investierst direkt in Bitcoin erstmal, so habe ich es verstanden. Bedeutet, die geben dir quasi eine Möglichkeit, Bitcoin zu kaufen. Wenn der Bitcoin-Kurs hochgeht, geht es auch mit hoch.
Okay.
Und
also
so kann
wie ein Indexfonds.
Ja, nur dass es halt kein echter Index ist, weil es nur Bitcoin. Also du
kaufst. Währungsfonds.
Genau, so Forex in der Art. Kannst in Dollar investieren und da kannst du jetzt halt auch in Bitcoin investieren, aber da Bitcoin keine richtige Währung offiziell ist so,
ja.
Kannst du da eben über diesen Trust das machen. Also das war mal der Antrag. Ich weiß nicht, ob der schon draußen ist oder nicht, aber interessant. Wird mehr Dinge passieren. Wo auch immer viele Dinge passieren, ist ja bei Motorola, weil Motorola all deine Daten zu sich schickt, immer.
Was, wenn ich ein Motorola-Telefon habe oder was?
Richtig, so ein Android-Motorola-Phone, da hat einer mal...
Na gut, Motorola gehört ja auch zu Google.
Ja, aber nicht nur deine Google-Daten, sondern all deine Daten. Also diese...
Alle Telefonnummern.
Genau, Android X2 und diese Blur, also Motoblur, diese Oberfläche.
Ja.
Da steckt ja irgend so ein Webservice dahinter, der dir dann immer die Sachen quasi liefert.
Na, vielleicht haben die Vertrag mit der NSA.
Ja. Das würde alles erklären. Auf jeden Fall hat da einfach jemand einen Proxy dazwischen gestellt und hat mal geschaut, was so da in quasi im Klartext drüber geht. Also unencrypted HTTP. Facebook-Passwort, deine Facebook-Freunde-Informationen, Wallposts bei Freunden. Es gibt irgendwie einen, also die Server gucken dann auch für dich mal nach und loggen sich da bei Facebook ein.
Was?
Twitter-Passwörter, Twitter-Posts.
Sehr gut.
Fotobucket-Passwörter, Picasa-Passwörter.
Sehr gut.
Wenn du Fotos uploadest, dann irgendwie den lokalen Pfad, deine Exif-Daten, YouTube-Passwörter,
Flickr,
Exchange Active Stink-Geschichten, ja, IMAP POP3 E-Mail-Konfiguration, Yahoo E-Mail-Adressen, Flickr, Gmail und Google-Geschichten. Und Gmail beschwert sich dann auch manchmal und sagt, hier lockt sich irgendjemand als du ein, der kommt aus einem anderen Land. Das ist komisch. Und
das ist doch der totale Überwachungsphone. So,
sind schon,
ich glaube, die NSA hat einfach einen Prototypen mal gestartet.
Das Motorola-NSA-Phone.
Ja, und wollte, dass die alle, dass die ganze Weltbevölkerung dieses Telefon benutzt.
Ja, dann hätten sie es nicht so hässlich machen sollen. Nee, auf jeden Fall, also wahrscheinlich benutzen die das halt, um quasi, also wenn du ein schlechter Programmierer bist, dann ist es natürlich am einfachsten.
Ach, die buggen. Die Sachen drin lassen, ja.
Nee, das ist
dann, immer total immer gut.
Ist dann halt einfacher, wenn die quasi einen Webservice haben, wo sie dann sagen, gib mir mal alle Nachrichten und der dann eben so, oh, ich glaube, mich mal kurz bei als Facebook einschaubst, dann was Neues gibt. Und benutzen halt keine irgendwie OAuth-Geschichten, wo die dann fragen, also oft fragen sie ja irgendwelche so Anwendungen. iOS fragt dann zum Beispiel hier,
ja,
ich bin die iOS-Anwendung, darf ich? Und dann steht die bei Facebook irgendwie halt als App drin oder so.
Ja. Und der loggt sich einfach gleich als Selig ein, finde ich total gut.
Und vom Server, also nicht mal von dir, sondern einfach, wir schicken das Passwort, der Server loggt sich ein. Ich wüsste nicht, was daran falsch sein könnte, alle Facebook-Passwörter von allen Leuten in der Datenbank zu speichern. Bin sicher, die fallen da auch nie raus. Nö. Die müssen ja im Klartext sein, weil du kannst hier nicht einfach einen Hash speichern, das bringt ja nichts.
Wenn, du weißt es ja nicht.
Genau, du musst es ja weitergeben. Also für sowas, wo eigentlich OAuth oder Token-Systeme generell gedacht sind, aber machen sie nicht. Die machen nach wie vor Krepel-Software und ja, rockt schon ein bisschen. Danke, Motorola.
Gott, das ist
also wild. Wenn ihr ein Motorola-Phone habt, dann flasht da mal lieber irgend so ein Cyanogen irgendwas drauf.
Und ändert alle eure Passwörter.
Boah, dann kann sich Motorola aber nicht mehr einloggen.
Ja, das war doch Sinn der Sache.
Ja, ist traurig eigentlich. Ich bin sicher, da wird dein Account gesperrt, weil du 28 Mal mit falschem Passwort dich eingeloggt hast.
Von einem anderen Server auf der anderen Welt.
Ja, Motorola loggt sich in dem 28 Mal ein. Ich bin sicher, da wird irgendeine falschen If-Then-Else-Geschichte. Naja.
Das ist doch schön.
Ja.
Dass sie das Motorola der NSA ein bisschen Arbeit abnimmt.
Ja, das ist so.
RethinkDB, was
ist
denn
RethinkDB
das?
RethinkDB ist eine ganz coole Datenbank.
NoSQL oder was?
Ja, hat REQL. Das ist so eine Query-Sprache. Also RethinkDB, die sind total aktiv gerade, die Leute. Sie sind also stark in der Entwicklung, bedeutet also jede Version haben sie unendlich viel Neuerung und mehr Performance und bla. Und da gab es jetzt die Version 1.7, was ganz cool ist. Sie haben zum Beispiel Tools für CSV und JSON Import und Export. Was ich immer recht wichtig finde, eine Datenbank exportieren zu können. Gerade so eine NoSQL-Geschichte, da ist es ja eigentlich gar nicht so schwer. Du hast einen Key und du hast da JSON dahinter. Und bedeutet, der sollte das eigentlich als CSV oder als JSON einfach raus und reinladen können. Gerade für Backups ist das recht interessant. Haben deswegen auch so Hot Backup und Restore-Geschichten. Bedeutet, du musst das Ding auch nicht runterfahren, um irgendwie ein Backup zu machen oder locken oder sonst was, sondern der rödelt es einfach raus. Sie sind wesentlich schneller geworden. Also sie haben Protokoll-Buffers, benutzen die als Netzwerkschnittstelle. Und sie haben halt am Anfang immer so ganz kreblige Protokoll-Buffer-Libraries benutzt, so irgendwelche Ruby-Libraries, die dann halt pures Ruby sind und keine C-Extensions, waren in LAM, in JavaScript war genau dasselbe, in Python war genau dasselbe. Und da haben sie jetzt ihre ganzen Treiber irgendwann aktualisiert. Bedeutet, sie sind jetzt alle irgendwie 10-mal so schnell oder so. Gerade beim Einfügen von großen Dokumenten. Ist noch nicht produktionsfertig. Also sie sind zwar eine Version über 1, aber sie sagen, 2.0 wird produktionsfertig.
Aber kann man jetzt mal austesten?
Man kann es mal testen. Sie haben zum Beispiel ein Problem, dass der Umkiller öfter mal vorbeikommt, weil sie irgendwie Caching, sie haben ein recht interessantes Caching-Schema für einzelne Tabellen, aber das gerät ein bisschen aus dem Ufer und wird dann irgendwie recht groß. Und dann irgendwann geht halt der RAM aus und dann kommt der Umkiller vorbei und sagt, dich bringe ich um. Puff, dann schießt er deinen Datenbankprozess weg.
Okay.
Vielleicht so als Vergleich, also erstmal Linux OS X gibt es RethinkDB, also so die wichtigen, sag ich mal. Kannst du auf dem einen entwickeln, auf dem anderen deployen oder beides entwickeln.
Unix.
Genau, sie haben eine Query Language dabei, dass du also auch nicht nur diese Key-Value-Geschichte machen kannst, sondern du kannst auch indizieren lassen und irgendwelche Sachen abfragen. Also so SQL-ähnlich, bisschen wie MongoDB vom Aufbau. Sie haben JavaScript, die V8-Engine intern. Bedeutet, du kannst innerhalb von deinem RQL JavaScript ausführen, beliebiges. Also du kannst dann sagen, ja, du kannst quasi kleine JavaScript-Fragmente in deine Query einbauen, dass du halt irgendwie if-then-else kurz mal was bauen kannst und sagst, okay, wenn es größer als 3 ist oder kleiner als 9 oder wenn irgendwie der Substring irgendwas matcht, dann musst du da quasi keine eigene Sprache komplett lernen, sondern kannst da auch so ein bisschen mit JavaScript das machen. Sie haben Protokoll-Buffers, wie gesagt. Sie haben mehrere Indexe. Sie haben Primary-Key-Indexe, also das Normale in einem Key-Value-Store. Sie haben aber auch sekundäre Indexe und Compound-Indexe, wo du so Sachen zusammenbauen kannst. Was ganz cool ist, sie haben Sharding. Also du kannst das Ding also auch recht einfach replizieren und verteilen und skalieren, was ganz nett ist. Ein bisschen MapReduce können sie. Und sie benutzen als Storage Engine im Hintergrund Log Structured B-Trees und haben einen Concurrent Garbage Collector da noch drin. Bedeutet, bei CouchDB war ja zum Beispiel immer das Problem, das war Copy and Write, wenn du irgendwo einen Integer erhöht hast, hat er das Ding komplett nochmal neu geschrieben und hinten dran. Mhm. Was cool ist, weil du dann irgendwie voll parallel drauf einprügeln kannst ohne Locking. Aber bei CouchDB hast du halt, wenn du entsprechenden Durchsatz hast, kommst du irgendwann nicht mehr im Garbage Collecten hinterher. Und das haben die ganz nett gelöst. Sie haben Caching drin, das das Ganze recht schnell macht. Also die machen recht viel, recht gut. Sie sind recht responsive. Sie sprechen recht schnell an auf Bug Reports, akzeptieren Pull Requests, komplett Open Source. Kannst die in Brew zum Beispiel auf dem Mac installieren. Also sie wissen schon, wie so Community-Sachen gehen. Haben eine nette Webseite, die, glaube ich, auf Twitter Bootstrap basiert, so wie es aussieht.
Bitter Tootstrap.
Richtig. Und das ist ja auch wichtig. Genau. WeThinkDB. 1.7 ist draußen, wird immer lustiger. Wenn man Datenbanken mag, kann man sich mal anschauen. Und ja.
Okay.
Neverwet. Ich finde Neverwet total cool. Neverwet kann man jetzt kaufen.
Das klingt einfach nicht gut.
Ja, es ist aber total gut, weil guck mal, du kannst ja da irgendwie so Schokosuppe und es ist so ein Zwei-Komponenten-Spray. Mhm. Und die sieht man ja recht oft, aber das funktioniert jetzt wirklich. Du kannst da also quasi mit der einen Komponente und dann mit der anderen Komponente und dann versiegelt es das Zeug so, dass du im Grunde Sachen machen kannst, wo nie was haftet. Kloschüsseln zum Beispiel. Haben sie gesagt, ja klar, sprüh deine Kloschüssel ein, das Ding wird nie dreckig, da haftet einfach nichts mehr drauf. Was auch interessant ist, sie haben zum Beispiel so Pappboxen, wo Bier drin kommt, einfach von innen eingesprüht, mit Eis aufgefüllt und die Box wird einfach nicht nass. Bedeutet, das Eis schmilzt dann innerhalb von der Box und dann ist da unten so ein kleiner See, aber die Box weicht nicht durch. Und das ist also eine echt coole Sache und sie machen ganz schnell auf und so Live-Demos, wo sie irgendwie ihren Chef sein T-Shirt einsprühen und dann irgendwie mit Eiscreme beträufeln und Schokosirup und Rotwein und das sieht man ja öfter. Nur das Krasse ist, dass das Ding gibt es wirklich zu kaufen. Also Home Depot verkauft es in den USA. Ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, ob es irgendwie hier, da wird er eingesauft mit irgendwie Schokosirup.
Ich hab das Video habe ich auch schon gesehen. Aber ich wusste nicht, dass man das jetzt wirklich kaufen, beziehen kann. Aber in Deutschland auch nicht, oder?
Ich habe es noch nicht gefunden. Also sie haben in dem YouTube-Video, wo es verlinkt wurde, da ist dann auch ein Link zu Home Depot. Es ist auch nicht wirklich teuer. Es ist irgendwie Rustoleum heißt die Firma. Also das ist, mit denen haben die zusammengearbeitet, um das irgendwie so industriell zu produzieren. Zwei Spraycan, jeweils 5 Quadratmeter kannst du damit grob eindingsen und es kostet $20 bei Home Depot. Bedeutet so
zum Ausprobieren auf jeden Fall.
Ja, Gartenmöbel oder sowas in der Art, dass die irgendwie nicht so versiffen, wenn es da immer drauf regnet. Das geht dann alles runter, sind immer sofort trocken. Liegen oder so, Balkongeschichten. Also es scheint wohl wirklich eine echt coole Sache zu sein.
Ach, für $20 kann man das auch einfach mal probieren. Aber wenn man es erst wieder importieren muss und das Ganze bleibt dann beim Zoll hängen.
Oh, fucking. da wird noch geraged. Deswegen hört auch Felix zu, nur um mich ragen zu hören, hat er gesagt. Der Make-Fu. Genau, Neverwet kannst du dir, USA mit $23 Versand. Aber sonst.
Ja, vielleicht kommt es ja auch irgendwann noch zu uns.
Genau, und es wäre, ja, mal zum Probieren ganz nett. YouTube-Video verlinkt, cool.
Gut, dann kommen wir zu unseren Themen quasi. Ich habe nochmal Snowden aufgeschrieben, weil eigentlich nicht er selbst, aber. Da ist die Woche was Lustiges oder was Trauriges, was Komisches passiert. Die haben einfach den bolivarischen Präsidenten einfach nicht weiterfliegen lassen. Mhm. Also so ein paar europäische Länder,
ja,
wo man jetzt denkt, die müssten es eigentlich besser wissen, haben einfach gesagt, nö, du darfst hier nicht langfliegen, weil vielleicht ist da so ein Mensch in deinem Flugzeug drin, den wir da irgendwie nicht haben wollen.
Ja.
Was ja irgendwie ein bisschen komisch ist, weil erstens diplomatischen Status, Präsident eines souveränen Landes, was der in seiner Maschine macht, kann doch erstens uns egal sein. Zweitens, selbst wenn
gibt keinen
Snowden,
Haftbefehl?
Genau, es gibt keinen internationalen Haftbefehl gegen Snowden. Was machen Frankreich, Italien und Portugal
wobei,
da?
Das habe ich gelesen, aber es kann doch nicht so schwer sein. Also das, was er gemacht hat, ist ja... Heißt, gibt es noch Hochverrat? Also er hat interne Regierungsgeheimnisse ausgeplaudert. Das ist strafbar. Kannst du rein von ausgehen. Du kannst nicht irgendwie so Top-Secret-Zeug nach außen geben und irgendwelchen Leuten sagen. Ja, also dass er in den USA sich strafbar gemacht hat, klar.
Ja, ist ja auch okay. Also, aber trotzdem, warum muss man da so Ami-hörig sein und irgendwie im vorauseilenden Gehorsam irgendwie hier einem gewählten Präsidenten eines souveränen
das
Landes.
Das finde ich eben das Komische, dass sie ihn überhaupt
Steine
aufhalten.
Genau. In den Weg legen. Was geht es die an? Gar nichts.
Also, dass der Typ da an Bord ist und dass die dann sagen müssen, okay, wir können nicht einfach zuschauen.
Warum? Er ist nicht mit einem internationalen Haftbefehl gesucht.
Stimmt das? Weil ich habe es gelesen, aber das, also, es kann ja nicht so schwer sein.
Also, so war der letzte Status, den ich
gerade überlegt. Wir haben doch Auslieferungsgeschichten mit den USA?
Nein, Deutschland hat keinen Auslieferungsvertrag mit den USA.
Sehr gut.
Deswegen wäre es ja, wenn Kim.com bei uns gewesen wäre, wäre er sicherer gewesen als da in seiner Wahlheimat. Weil die liefert ihn definitiv aus. Wir ist ein bisschen komplexer.
Ah, okay. Das Schlimme ist halt echt, dass sie den Evo Morales da irgendwie, du darfst nicht weit und so, Diplomat, Präsident, hallo. Und dann musste er in Wien sitzen. Es gibt Schlimmeres, als in Wien festzusitzen, glaube ich.
Ja, haben einen Cappuccino getrunken.
In dem Wiener Melange.
Ja, genau. Hat sich da mit dem Bundeskanzler unterhalten.
Ja, vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, Produktionsmittel verstaatlicht oder so, was auch immer er macht. Ich glaube, Bolivien macht sowas. Er ist, glaube ich, so leicht links. Ja, war auf jeden Fall lustig. Also nicht haha. Also sowohl haha lustig als auch lustig.
Ich fand's eher traurig. Also ich verstehe es auch nicht, warum. Warum lässt man da so einen diplomatischen Zwischenfall irgendwie, provoziert man den?
Wahrscheinlich, weil Bolivien nichts irgendwo zu sagen hat. Das ist halt so. Also ich sag mal, wenn er jetzt irgendwie ein europäischer Staat gewesen wäre oder einer der größeren asiatischen, so Japan oder so, dann gäbe es das wahrscheinlich nicht. Aber was will denn Bolivien machen? Sich bei der UN beschweren? Und die schreibt dann einen bösen Brief und sagt, na, wir haben keinerlei Rechtsverhilfe. Und dann sagt sie, ja. Das ist halt die Sache bei diesem ganzen völkerrechtlichen Dingern, die eigentlich nicht wirklich durchsetzbar sind.
Ich finde es trotzdem für die europäischen Staaten, die das gemacht haben, einfach traurig. Also, ja. Weißt du, regen sich alle drüber auf, dass sie irgendwie ausspioniert wurden.
Gerade auch Franzosen, die ja eigentlich immer ziemlich stinkig auf, also die zeigen denen gerne ja mal den Mittelfinger hier so, aber komisch.
Also es ist, ja, das, da wollte ich meine Meinung nur nochmal zu loswerden. Das fand ich echt eine komische Tirade, die da abgegangen ist.
Ja. Das stimmt allerdings.
Und traurig. Also Europa sollte echt mal langsam anfangen, mit einer Stimme zu sprechen, weil sonst... Nee. Naja, gut. Du wolltest noch über Capabilities und diese Linux-Container reden.
Ja, nur so ein bisschen. Das ist ganz, ganz interessant. Also wir machen da im Geschäft ein bisschen mit rum. Wir machen so Hosting. Normalerweise hatten wir bisher immer so die Idee, dass ja, Kunde kriegt halt seinen Server und da managen wir Zeug drauf. Aber die Chance, dass der Kunde irgendwas auf dem Server macht, also dass er sich irgendwie über PHP, irgendeine Remote Shell und Root Exploit und was weiß ich was, ist recht gering, weil der zahlt für den Server uns eigentlich ziemlich egal, was der auf dem Ding macht. Zahlen die Kunden greifen dich eigentlich auch selten an. Wir haben jetzt so eine Free-Tier-Geschichte. Wir haben ihre Kreditkarte, das ist alles kein Problem.
Wir buchen dann einfach ab, wenn ihr uns angreift.
Ja, das ist, hey, was wollt ihr machen? Mehr Traffic? Kein Thema. Buchen wir ab. Auf jeden Fall gibt es denn jetzt bei uns so eine Free-Tier-Geschichte, wo dann irgendwie mehrere Leute auf einen Server gebracht werden, dass nicht jeder irgendwie 8 Server bekommt gratis. Und da wäre es dann ganz interessant, wenn die vielleicht
getrennt werden.
Ein bisschen voneinander getrennt werden.
Change-shooted irgendwie.
Ja, das ist das Problem mit so Change-shoot und die ganzen, die sind alle nicht sicher, so im Normalfall. Also sobald es dann einen Exploit gibt, können die alles sehen. Sobald die, ist alles ziemlich unsicher und im Endeffekt bauen sie einfach ein Botnetz auf, egal was du machst. Außer du benutzt halt irgend so Lower-Level-Zeug. Also normalerweise denken ja auch viele so, ja klar, machst du halt deine Unix-Permissions und dann können sie eh nichts lesen. Aber irgendwo gibt es dann halt immer entweder eine Race-Condition in irgendwelchen Pipe-Geschichten und flup haben sie root oder sie haben irgendwo ein Set-UID-Programm gefunden, wo sie irgendwo einen Schweinkram mitmachen können. Und da gibt es diese Container und Capabilities. Benutzt wenig Leute, also Heroku zum Beispiel benutzt LXC, was auch so ein Wrapper um diese ganze Capability-API-Geschichte ist. Was ich nicht wusste, ist, du kannst diese Capabilities an einzelne Prozesse geben und nehmen. Und du kannst es dann zum Beispiel so machen, dass du sagst, okay, du bist jetzt zwar root, also UID 0, aber der Prozess, mit dem ich dich starte, dem nehme ich einfach ein paar Capabilities weg. Unter anderem auch die Capabilities wegzunehmen oder zu geben. Bedeutet, selbst wenn der root ist, hat es nichts auszusagen. Es gibt Capabilities, dass du zum Beispiel, root kann ja Dateien, die Permissions ändern. Von allen. Also der kann irgendwo hingehen und dem Benutzer einfach sagen, das ist jetzt deine Datei, aber ich nehme die weg. und er ist jetzt der neue Besitzer und ich mache dann irgendwie 777 drauf, bla. Ja. Das ist auch eine Capability und die kannst du, das kannst du alles wegnehmen. Du kannst am Ende quasi jemand, zum Beispiel im Fall von PHP, kannst du einfach diesen Prozess, der PHP spawnt, nimmst du einfach alle Capabilities weg. Er muss irgendwie root sein, um das dann quasi die Set-UID-Geschichten oder also quasi als Benutzer das Ganze laufen zu lassen. Aber dieser Prozess, dem kannst du einfach alle Capabilities wegnehmen, die er nicht braucht. Bedeutet, du kannst dann sagen, ja, du kannst jetzt dieses Set-UID noch machen, aber du kannst irgendwie keine anderen, keine Ahnung, du kannst nicht mehr Raw of Sockets schreiben oder sowas. Dann kann der kein Ping mehr machen, obwohl er eigentlich root, als root läuft. Und das ist eine echt faszinierende Geschichte, wie die, wie man den gesamten Ramsch da so mit Rechten einengen kann, dass obwohl der Benutzer dann Root hat, er nichts mehr machen kann. Also du kannst ihm dann sagen, gut, und du darfst jetzt übrigens auch nicht mehr auf Devices zugreifen, außer auf die 3, 4, die ich dir zugebe. Also DevRandom darfst du noch, du darfst DevUrandom, DevTTY darfst du vielleicht noch, dann kriegst du irgendwie so eine Shell ein bisschen und das war's dann aber auch bitte. Du kannst Dateisysteme und Prozesse namespacen. Bedeutet, du kannst dann sagen, ja, du bist jetzt in einem bestimmten Namespace. Bedeutet, wenn du ein PS machst, das darfst du noch, aber du siehst dann halt nur deinen Namespace. Bedeutet, dein erster Prozess fängt mit der Prozess-ID 0 an, aber du siehst von keinem anderen Benutzer irgendwelche Prozesse. Du kannst Netzwerke damit sogar einschränken, dass du einfach sagst, du bist jetzt in einem anderen Netzwerk und siehst die anderen nicht. Da geht echt total viel und das ist alles im Kernel drin und irgendwie benutzt keiner, was komisch ist. Und wir
aber das hängt jetzt nicht an LXC dran, oder?
Kann man auch nee, so benutzen? LXC ist nur ein Softwarepaket, das diese Container managt. Es ist also quasi eine einfachere Art, diese Namespaces zu realisieren, dass du nicht direkt mit den ganzen Capabilities, diesen Ramsch da das machen musst, sondern
okay, der wrappt das ein bisschen. Also, der benutzt diese Capabilities.
Genau, okay. Oder diese Namespaces. Also Namespaces und Capabilities sind zwei verschiedene Arten, die Dinge einzuschränken. Und LXC ist größtenteils eigentlich für Namespaces zuständig. Und der kann diese Container herstellen, die dann quasi so ein bisschen wie auf einem Hypervisor laufen. Also die booten keinen einzelnen eigenen Kernel, sondern die machen einen Clone-Call. Das ist, geht schnell. Und dann hast du dann einen Container, wo du dann quasi in diesem Container irgendwie keine Ahnung, einen Firefox laufen lassen kannst zum Beispiel.
Ist dann schneller als dieses OpenVZ-Gedöns?
Ja.
Müsste, ne?
Ja, wobei die beide recht schnell sind. Also
ich meine, zumindest muss es schneller sein als KVM und Co., weil der nicht komplett einen
Kernel. Ja, genau. Nee. Also du hast einen Verlust von, glaube ich, 0,3% oder so. Okay, also ist gar nichts im Grunde. Das ist irgendwie ein schlechter Device-Driver, der dich da ändert. Also das ist echt total schnell. Das ist ein bisschen ein Problem, weil viele, die ganzen alten Kernel haben Bugs. 3.2er Kernel, ab da geht es so halbwegs, glaube ich, was 3.2. Aber die neueren Kernel haben ein bisschen mehr Feature und ist auf jeden Fall total gut. Und da bauen wir zu Sachen und das ist interessant. Ich freue mich. Und es gibt auch Sachen wie Docker, die dann wiederum auf LXC, was ja schon so ein Management-Tool ist, noch aufsetzen.
Das habe ich gehört, ja, dass man dann dass man Container mit Docker verschicken kann. Das klingt schon irgendwie
lustig. Ja, Docker ist quasi ein LXC, also diese Namespacing-Geschichten mit einem Read-Write-Union-File-System drauf. Also das ist so ein Copy-on-Write-Geschichte. Dann kannst du quasi, also nicht nur deine Prozesse so separieren, sondern du kannst ihm auch ein Dateisystem geben, das der quasi schon vorpropoliert hat, aber nicht mehr Speicher braucht, sondern nur Änderungen drauf geschrieben werden. Oder wenn du immer irgendwie dasselbe Dateisystem mit, keine Ahnung, Binbash wird sich wahrscheinlich nicht verändern.
Ja,
aber wenn du willst, dass der das verändern können sollte, dann kannst du das so machen. Die
sollten eigentlich auch noch in den Kernel aufgenommen werden. Ich glaube, Union-File-Systeme.
Ja, genau. Da
sind, glaube ich, auch nicht noch standardmäßig drin, ne?
Ich glaube, es gibt welche, aber also dieses
Also Standard UDNFS ist, glaube ich, nicht drin.
Ist es nicht? Kann sein, ja, dann wird es wahrscheinlich irgendwie als Modul oder so nachgeladen. Also Docker benutzt AUFS, AUFS, was das ja auch, glaube ich, so ein paar Live-CDs schon mal benutzt haben oder so, diese Copy-and-Write-Geschichte. Dass du quasi noch auf der Ubuntu Live-CD irgendwie in deinem System noch rumfrickeln kannst.
Other Union File System.
Ja. Und auf jeden Fall, da gibt es unendlich viele LWN-Artikel. Also wenn ich hier unsere interne Doku, wenn ich hier mal LWN suche, da siehst du die ganzen Links.
Ja.
Da also gibt es irgendwie eine ganze Reihe. Und das ist ganz cool. Also Capabilities, warte mal, ich kann eigentlich die Links hier auch mal einfügen. Die sind hier nicht intern, sondern ladida. Ist ein bisschen blöd, weil normalerweise habe ich jetzt immer die Zeit, um so Kram einzufügen.
Ja, ja, es ist, wenn wir nur zu zweit sind, ist das echt ein bisschen blöd. Aber du kannst ja trotzdem mal noch, wir können das ja hinterher noch ein bisschen machen.
Genau.
Lesefu.
Genau, Lesefu. Dann
ist da, Puma versus Passenger.
Genau. Puma ist so der neue heiße Scheiß, was Webserver Ruby angeht. Ist ein
Threaded. Ach, schade, ich habe gedacht, das Webserver. Ist dieser Hersteller von Kleidungsstücken.
Nee, das ist in dem Fall ist es wirklich eine Raubkatze gegen jemand, der bei dir im Auto fährt. Puma versus Passenger.
Okay.
Oder auch, oh nee, ist doch ein anderer Artikel. Ist doch, es geht um diesen Ruby Webserver Puma und Fusion Passenger des ich weiß nicht genau, wie man es nennen kann. Das Ding, was man in Apache und Nginx reinstecken, der dann quasi deine Ruby-Apps spawnt, managt und auch seit neuestem Python mit Whiskey und Node.js kann. Also der kann dann auch deine Node.js und Python gestalten. Mhm. Also sie sagen es. Ich finde es nie. Ich habe immer gesucht und die sagen, die neueste Version kann das. Mhm. Habe es noch nicht gebraucht. Auf jeden Fall, da gibt es ein recht großen Abschnitt im Passenger GitHub Wiki. Oder nicht im Passenger, Fuba Widget Passenger, vielleicht doch, keine Ahnung. Wo es ist, auf jeden Fall ist es verlinkt und es ist ein Wiki und die sagen dann...
Und ist Puma jetzt besser?
Nein.
Ah, schade.
Er ist anders, er hat weniger Management-Tools, also er ist so recht barebone. Passenger kann zum Beispiel standardmäßig mehrere Apps, weil da halt ein Apache irgendwie noch mit drin hängt. Sie haben so SysV oder Upstart gegenüber Passenger, was halt einfach immer Apache mitläuft, oder Apache startet und deine Apps sind oben. Und der startet ja auch neu, wenn sie crashen und wie es aussieht mit IO-Bound und CPU-Bound-Performance-Geschichten, Memory-Usage, dass sie sagen, okay, das braucht so und so viel einmal für die ganze Webserver-Geschichte und dann auch so viel pro App, die du laufen lässt, Copy-on-Write, Out-of-Band-Garbage-Collection, ja. Echt interessant geschrieben und wenn ihr Ruby-Apps hostet, würde ich sagen, lohnt sich das einfach mal zu lesen. Deswegen auch Lesefu.
Don't say goodbye, Argentina.
Was? Ehrlich, das ist, wie ich ihn kenne, den polnischen Abgang, aber wie, wenn man sich einfach davon stiehlt, aber die Amis nennen ihn den Irish Exit, weil oder das Irish Goodbye oder Ghosting. Ist einfach ein Artikel auf Slate.com, wo sie besprechen, dass es ja eigentlich cooler ist, wenn du so am Ende von der Party gehst, bevor du dich bei allen so komplett und tschüss, na, bla, und wir einfach gehen. Einfach so, wusch. Jeder begrüßt gern Leute, keiner sagt gern tschüss.
Stimmt.
Und das ist so ein großer Artikel, wo ich gelernt habe, dass es Irish Goodbye oder Ghosting heißt.
Einfach mal gehen.
Einfach mal gehen. Dann fragen sie sich, wo ist denn X? Und dann bist du aber schon weg, aber hattest total die gute Zeit und ja, Ghosting. Netter Artikel, kann man mal lesen. Slate.com, bla.
Okay.
Das war's auch schon mit Lesefu, war gar nicht so viel die Woche.
Da kannst du ja gleich noch hart rangieren, aber dann erzähle ich nochmal kurz davor. ich benutze ja KVM zur Virtualisierung und da hast du ja schon mal das Problem mit dem I.O., weil das geht ab und zu mal durch die Decke. Ich weiß nicht, was der da auf der Festplatte rumrödelt, aber es tut keinem gut, also weder dem Server noch der Festplatte noch irgendwem. Und ich habe jetzt mal gelesen, dass es vielleicht helfen könnte, den Scheduler zu wechseln. Also normalerweise wird ja dieser Complete Fair Scheduler irgendwie verwendet unter Linux standardmäßig. Aber Linux hat ja auch noch ein paar andere, unter anderem den Noob Scheduler.
Ja.
Und das ist so ein FIFO-Stack und der ist halt schneller, einfacher bei Virtualisierungsgedöns. Und deswegen verwende ich den jetzt mal. Ich muss das noch ein bisschen austesten, ob das langzeitmäßig auch wirklich einfacher ist. Aber ich habe das jetzt mal meine ganzen VMs umgestellt auf den Noob.
Hm.
Es gibt noch den Deadline.
Ja, ja.
Dead irgendwas. Wie heißt der? Doch, Deadline, genau. Der soll eventuell auch besser sein. Also alles soll besser sein für Virtualisierung als der Complete Fair Scheduler.
Übrigens, No-Op, nicht Noob. Also es ist No-Operation.
Aber ich finde
Noob einfach besser. Wie der Asymcode 90. Bam. Ich habe Winzip gecrackt, keine Ahnung. machst du eine Knob-Slide und Jump if not equals in Knob.
Aha, okay. Damals, als man das noch brauchte, ja, heutzutage gibt es eh so viele
selbst Zipper. Selbst damals hat es nicht gebraucht, das ist nur, wenn du irgendwie 14 ein bisschen langweilig ist.
Achso.
Kannst Fußball spielen oder WinZip cracken und disassemblen. Hey.
Und du hast dich für WinZip entschieden?
Ja. Manchmal, nicht immer, manchmal.
Okay.
Ja, Scheduler sind...
Ja, das ist manchmal ist es eher so ein bisschen Meta, wo du denkst,
deswegen fühle ich mich bei Linux immer so schlecht. Genau, weil du immer denkst vielleicht soll ich doch einen BFS, den Brainfuck Scheduler, und sagen alle, da wird alles so fucking viel besser. Und du sitzt dann da und denkst dir, viel besser wäre schon gut, vielleicht soll ich das einstellen.
Ich hatte, eine Zeit lang hatte ich auch den Brain von diesem Ingo Monlan, oder wer war das?
Conval. Der CG-Miner, der Bitcoin-Miner jetzt baut, muss also recht haben.
Stimmt, das war doch dieser australische Arzt oder so, ne?
Ja.
Der war eigentlich Arzt irgendwie.
Die sind alle irgendwie, diese CK, Con Colivas, genau.
Und war der Arzt?
BFS, die CK-Patch-Set, keine Ahnung.
Ja, das hatte ich auch mal eine Weile, aber da musst du halt immer den Linux-Kernel patchen und ich habe eigentlich keine Lust, immer am Linux-Kernel rumzupatchen. Vor allem nicht auf meinen Debian-Maschinen. Baue ich mir nicht erstmal einen Kernel. Und wenn halt mehrere Scheduler eingebaut sind und es tatsächlich einen gibt, der irgendwie einfacher funktioniert und das für Virtualisierung besser macht, dann nehme ich doch mal den.
Das ist immer meine Angst bei Linux. Ich finde es ja total gut und mich würde es eigentlich auch mal wieder jucken, irgendwie so ein Ubuntu oder sowas drauf zu machen. Aber das ist dann immer, Linux kann eben so viele Sachen. Also
aber von, es macht so viel Spaß.
Du kannst eben aber vom Raspberry Pi bis zu irgendeinem 128-Core-Maschine
deswegen macht es ja so viel Spaß.
Aber ich fühle mich dann immer so schlecht, weil ich dann immer so, muss ich den Scheduler wechseln und dann lässt du irgendwie Powertop laufen und der sagt dir dann 18 Sachen, die du machen musst und sagst dir, du verbrauchst viel zu viel Strom. Bitte pipe doch mal das hier hin und sag dann VM Overcommit Memory hier und mach doch mal bla den hier und warum willst du denn deine, dreh doch mal deine Ticker runter und du so, warum muss ich denn alles machen? Kann man nicht irgendwie sagen, ich habe einen Laptop und der stellt dann alles automatisch ein?
Na gut, also manche Distributionen bringen ja für unterschiedliche Zwecke unterschiedliche gepatchte Kernel mit.
Genau, und das ist eben, welche denn?
SUSE macht das zum
Beispiel. SUSE war immer, deswegen fand ich SUSE auch immer cool, weil das immer irgendwie ging, komischerweise. Also so, die haben so viel Ramsch im Kernel reingebaut, dass irgendwie meine Grafikkarte dann ging. Und bei den anderen musstest du halt immer irgendwas kompilieren und so. Ja. Deswegen mag ich dieses macOS, weil die wissen, das sind so Laptop-Leute. Und dann gibt es vielleicht nur den Server, aber den weiß ich, ob ich den
einsetzen würde. Also mein Arch Linux läuft auch prima. Ich mag
aber es könnte noch besser laufen.
Nein, es läuft super.
Bau dir doch einen neuen Scheduler und was ist, wenn du Powertop machst? Du könntest mindestens eine halbe Stunde mehr Batterie haben.
Ich will aber gar keine
halbe Stunde. Warum ist deine Soundkarte nicht im Schlafmodus? Eine Soundkarte ist immer
Powertop
aktiv.
Powertop
2, sorry.
Ja, stimmt, aber ich habe nur eins drauf.
Oh, fuck.
Startet standardmäßig 2 mittlerweile.
Richtig, und dann sagt er immer dann so Sachen
dann
wie...
der sagt gar nichts mehr.
Irgendwas Writeback, warum hast du den Writeback-Modus nicht aktiviert? Ich so, oh Gott, ich weiß es nicht. Würde fragen, wie nicht so Dinge.
Du, das sind nur 1100 Aufwachvorgänge pro Sekunde, die ich hier habe.
Wir können es auf 12 runtermachen, indem du einfach immer irgendwie F drückst für Fix oder O für Okay oder sowas. Ja. Das ist immer. Ich meine, es macht ja schon total Spaß und es ist auch total viel möglich, aber.
Das ist total gut.
Dann stellst du irgendwie deine Soundkarte in den Schlafmodus und irgendwann fangen deine MP3s an zu
knack, knack, knack.
Und du so, Und dann so, ja. Reboot hält's eh nie aus und dann.
Naja, gut, das kannst du ja schon.
Kannst ja auch dann irgendwo in.
Rein echoen irgendwo.
Richtig, echo das doch mal irgendwo in eine Profile und dann. Immer rein.
Ja,
immer rein.
Das machst du dann in RC Local.
Ja.
Oder echoste immer erstmal von A nach B.
Und einfach C. Nach Proc-Echoen. Immer nach Proc-Echoen.
Ja. Na, oder nach Sys.
Oh.
Manche Sachen musst du nach Sys echoen. Also zum Beispiel hier den Scheduler wechseln ist Sys-Block, dann SDA zum Beispiel oder SDB oder was auch immer. Q und dann Scheduler.
Aber das ist für die Festplatte, nicht für die CPU.
Ja, für die Festplatte.
Gott, natürlich musst du den Festplatten-Scheduler auch wechseln. Ingo, du hast gerade. Standardeinstellung ist russisches Atom-U-Boot, weil die den Code committed haben. Dein Laptop läuft gerade auf den Energieeinstellungen russisches Atom-U-Boot. So sorry.
Hart.
Richtig. Und wenn du musst auch aufpassen, wenn du dreimal den F dann fluten die Schotten.
Nee, Atom-U-Boot, dann Atompilz. Kanone.
Atompilz-Risotto.
Atompilz-Risotto?
Keine Ahnung. Ich glaube, das ist, wenn du dreimal die F-Taste falsch drückst. Nur dein Laptop roten, baut Atompilz-Risotto. Egal. Cut, SDR-Scheduler, Pestflatten.
Da kann man mal gucken, welchen Schedule man eingestellt hat. Und
welchen hast du jetzt?
Ich, also auf meinem normalen Desktop-System hier habe ich tatsächlich immer noch den Complete Fair Scheduler, aber ich habe bei meinen KVM-Maschinen habe ich jetzt den Noob oder No-Op oder so.
No, aber das ist der Festplatten-Schedule. Es gibt doch aber auch noch einen CPU, so ein Prozessor. Oder ist das immer das?
Ach, der, ich weiß es nicht. Das ist der für I.O.
Ja.
Ja, reicht es nicht?
Was war denn der BFS? War das I.O.-Scheduler?
Ja, natürlich.
Doch, der war auch I.O. Ja.
BFS?
Nee, Moment, ist ein Process-Scheduler. Es gibt aber auch einen BFQ-I.O.-Scheduler.
Siehste.
Ah, CPU und... Gott.
Patcht eure Kernel.
Live.
Free your sources.
Nach devmem mit add. Einfach mal devmem mit add editieren. Und dann baut ihr euch da was. Apropos Clusterfuck, ja? Nee, ich ziehe erst das andere vor und dann rage ich ein bisschen wie der Woche. Mein erstes ist, JDK hat MD2 disabled, den Hashing-Algorithmus. Und ich habe da so eine Webcrawler-Geschichte, die ich schon öfter mal erwähnt habe. Die läuft aktuell auf JRuby. Habe ich neulich auch irgendwie diese Library gepickt, die diese Java-Libraries schön wrappt. Und da hatte ich das Problem, dass der Webcrawler auf die Seite der Allianz gegangen ist und dann gesagt hat, das sieht so komisch aus, ich lösche das mal. Und da habe ich auch so, Also, der löscht viel, weil eben alle Domains immer irgendwie weggehen. Dann sagt er so, die gibt's nicht, die antwortet nicht mehr, ich lösche die.
Okay, und die Allianz.
Und war so die komisch. Allianz. Und normalerweise ist es so, dann schaut er die Allianz und sagt so, die lösche ich, aber die hat einen recht hohen Alexa-Rang. Die Chance, dass die weg ist, ist eigentlich recht gering. Ich mache nur mal einen Counter hoch und wenn der bei 10 ist, wenn ich da 10 Mal vorbeikomme, die ist immer noch kaputt, dann fliegt sie halt raus. Und die ist halt rausgeflogen und ich so, komisch. Also nicht so wild, weil es ja nur eine Seite und so wichtig ist die auch nicht. Aber habe mir gedacht, eigentlich die Allianz sollte, soweit ich weiß, gibt's die noch.
Gerade knapp, ja.
Ich habe da so ein Altersvorsorgeding. Wenn die weg wären, ist nicht gut. Habe ich mich dann persönlich dafür interessiert.
Ja.
Und habe mal nachgeschaut und dann teste ich eben so bei mir auf dem Apfel-Notebook und der so, lololololo, ja, ist die Allianz hier, hast du Daten, CMS, was weiß ich was, komische Infos. Nicht so, geht. Komisch. Geh auf den Server, mach dasselbe. Der so, General SSL Exception. Ich so, der General SSL. ich salutiere erstmal direkt und dann denke ich mir so, komisch. Das ist immer das Schönste, wenn es bei mir geht, aber dann auf dem Server nicht. Ich so, fuck. Ja, unendlich lang rumgemacht. Irgendwie eigene, geschaut, wie man denn dieses SSL-Geramsche komplett deaktiviert. Ist bei Java nie einfach. Bei den Ruby-Dingern ist es immer einfach. Sagst du immer irgendwie eine Option, sagst du verify none, paff, läuft. Mhm. Bei Java musst du eigene X509-Provider implementieren und die irgendwie in die Bilder.
Ja, hallo, das ist auch Enterprise-Software.
Ja, richtig. Und da liegt das Problem. Und dann habe ich eben gedacht, das geht mit JRuby alles erstaunlich gut. Dann baust du so Pseudo-Java-Klassen in Ruby und packst die dann rein und dann explodiert es immer noch und dann denkst du so, fuck. Und dann habe ich irgendwo einen Blogpost gefunden, wenn du so eine Certificate Exception bekommst, weil im Endeffekt hat er dann irgendwann mal angefangen, eine Certificates does not conform to algorithm constraints Geschichte zu werfen. Und normalerweise ist es halt so, die Webseite sagt, ich kann folgendes und du sagst dann, super.
Dann nehme ich SSL V1 und dann sagt er,
nee, und so wie ich es verstanden habe, war das Problem in JDK 7, da sind manche Sachen dazugekommen und unter anderem auch haben sie einen Disabled-Algorithm MD2. MD2 ist so wie MD5 und MD5 ist schon richtig schlecht. Also kannst du dir vorstellen, wie MD2 rockt.
Ja.
Und den haben sie deaktiviert, komplett in JDK 7.
Okay, aber und die Allianz
bietet wahrscheinlich noch Anhalt. Sagt dann halt so, eigentlich standardmäßig machen wir ein SHA-1 mit sonst was und super gut. Und wir haben auch noch so Ramsch. Und ich glaube, das hat dem Java nicht gefallen, dass sie gesagt haben, wir haben da so Ramsch und Java so, Ramsch ist disabled. Boah, und dann kotzt er dir den Stacktrace und nicht nur ein Stacktrace, das sind drei Stacktraces untereinander. Und auf jeden Fall gibt es dann da irgendwo eine JRE lib security java.security Datei, wo dann irgendwo drin steht, JDK Third Path Disabled Algorithms ist gleich MD2.
Und das hast du einfach rausgenommen und jetzt geht's.
Ja.
Sehr gut.
Und da ich meine, das hat jetzt halt 90 Minuten gekostet, weil ich irgendwie so
Lebenszeit.
Ja.
Tja.
War schon ziemlich hart.
Man sollte halt nicht so viel alten Scheiß disablen. Dann geht halt alles kaputt. Deswegen wird ja auch immer noch Windows XP brav benutzt.
Richtig. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie irgendwas auf JDK 7 updatet und irgendwo irgendwelche SSL-Exceptions bekommt, die ihr bisher nicht hattet, daran liegt es wahrscheinlich. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht müsst ihr auch mehr Enterprise machen.
Mehr Enterprise. Sag mal, du hast ja letzte Woche erzählt, irgendwie, du warst da so beim Zoll und er hat gesagt, Mimimi, er gibt dein Ding nicht raus. Dein Essex.
Ja, also, der Felix, der jetzt ja zu Hause sitzt und in seinem Geld wälzt, und ich,
ja,
wir hatten ja beide damals irgendwie, fanden diese BFL-Geschichten, diese Butterfly Labs, Jalapenos lustig. Das sind so kleine, damals haben sie irgendwie $150 gekostet. So kleine Boxen mit einem ASIC drin, der macht 5 Gigahashes pro Sekunde, was aktuell so $20 pro Tag sind, $19, vielleicht auch 15, weil der Preis ein bisschen gefallen ist. Auf jeden Fall rechnet der recht schnell. Und wir waren welche von den ersten, die das irgendwie bestellt haben, was ganz cool war. Dann hat BFL sich irgendwie grob um, weiß nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr verschätzt, wann sie ausliefern können. Und immer so, oh ja, bla. Und irgendwann wurde es neulich gesendet und wir alle so, ha, cool. Eigentlich schon abgeschrieben irgendwie so. Vielleicht irgendwann mal einen Refund fordern, aber warten wir einfach. Und dann kamen die an und dann blieben die im Zoll hängen. Und die blieben im Zoll hängen, weil BFL irgendwie keine Rechnung außen drauf gemacht hat. Also ich erzähle jetzt so ein bisschen die Geschichte, was da passiert ist. Die haben natürlich eine Zolldeklaration außen drauf gemacht, wo dann drauf steht, hier drin ist irgendwie Minicomputer mit Zubehör im Wert von $150. Also die haben auch nicht irgendwie $0 China-Gift draufgeschrieben, sondern die haben das komplett deklariert. Aber der deutsche Zoll will eine Rechnung da außen drauf.
Zu Recht!
Von mir aus. Ich verstehe nicht, was der Unterschied ist, weil auf beiden steht drauf, kommt was von mir, dass es drin so viel kostet. Aber sie wollen beides und von mir aus, ja. Habe ich Butterfly Labs auch geschrieben, haben sie gesagt, ja, sorry, unser Versender hat gesagt, das sei eigentlich so okay, aber die haben es wohl nicht gewusst. Ab sofort machen wir das vielleicht, vielleicht auch nicht, mal schauen. Gut, das war Nummer eins. Dann gehst du zum Zoll und Felix geht zum Zoll, hier in Stuttgart, wo wir sind, und der Zoll macht das auf und sagt so, was ist denn das hier? Und der Felix sagt so, externe Grafikkarte, ähnlich, so ein Computerdingens. Und die sagen, oh, cool, musst du 19% zahlen. Und die wollen eigentlich nur wissen, also es kommt aus den USA, die wollen nur wissen, was es denn ist, um zu wissen, ob es da einen Zoll drauf gibt oder nur eine Einfuhrumsatzsteuer. Felix bekommt die Dinger, ist okay. Ich hingegen gehe zum Zoll und die sagen dann, oh, das ist ein US-Stromkabel.
Jetzt muss man sagen, du wohnst nicht direkt in Stuttgart, du wohnst genau an der Stadtgrenze.
Quasi ja, kurz vor den Toren von Stuttgart, und dann habe ich ein anderes Zollamt. Dann habe ich das Zollamt Winnenden, was seinerseits ein Ausbildungszollamt ist. Bedeutet, das sind die ganzen kleinen Dovis zusammen mit den ganzen großen Dovis, ohne jetzt den Leuten vom Zoll nahe treten zu wollen. Also das ist jetzt wirklich nur faktisch so. Und die sind ein bisschen pingelig, sagen wir mal. In dem Fall haben sie dann gesagt, oh, ein US-Stromkabel. Oder nicht ein US-Stromkabel, sondern, oh, das ist aber kein europäisches oder kein deutsches Stromkabel. Und ich so, ja, das liegt daran, dass das ein US-Stromkabel ist. Und die so, oh, das habe ich hier nicht zugelassen.
Und ich so, will es ja auch nicht benutzen.
Du kannst es ja nicht mal benutzen. Wir haben ja keine Steckdosen, wo es reinpassen würde. Du kannst in die Nase stecken,
komm,
lustig.
Komm, gehen wir doch mal zu der Steckdose, probieren wir das doch mal, ob es war. Nein, es passt nicht. Ich werde es nicht verwenden.
Und es ist ja auch nicht, als ob das irgend so, keine Ahnung, Klingeldraht umwickelt mit Schießbaumwolle wäre. Das war ein normales fucking Kabel. Also das ist echt nicht so lumpig.
Die Amis benutzen den Scheiß.
Und es war kein, also es war auch kein Kabel, das fest dran steckt, sondern das war dieser Klotz, dieser ASIC. Da war ein USB. Da ist auch ein kleines USB-Kabel dabei, kein Anstand da. Dann war ein externes Netzteil, das man da einstecken kann. Und am Netzteil ist eben noch so ein austauschbarer Standard-Zwei-Pol-Kaltgerätestecker. Da haben die halt ein US-Kabel reingelegt. Weiß nicht, warum die nach Europa ein US-Kabel liefern. Ist auch eine andere Sache. Da kann man so Adapter drauf machen. Und das, da könnte ich es noch verstehen, dass sie sagen, ja, das ist Kabel. Bei deutschen Kabeln brauchst du eine gewisse Abisolierung an den zwei Prongs, siehst du normalerweise.
Schuko!
Genau, weil sonst kann es ja passieren, dass wenn du doof bist, dann drückst du deinen kleinen Finger so zwischen die zwei Kabeldinger und baust deine Brücke und rammst es dann so hart rein, dass du quasi dir selber eine schallerst.
Klar.
Deswegen müssen die abisoliert sein.
Immer.
Das hätte ich akzeptiert. Hätte ich gesagt, Leute, wir vernichten das Kabel. Übrigens, habe ich gefragt, Kabel vernichten kostet €20. Ich weiß nicht, was sie... Ich weiß nicht, was der... Ich denke, der Stundenlohn von einem von denen wird grob €20 sein. Der nagt es also, muss es von Hand durchnagen und verdauen in der Stunde.
Das ist ja gut.
Genau. Ich hätte gedacht, die schneiden es durch und werfen es in den Müll. Das ist eine Sache von 25
also
Sekunden.
Das geht nicht in den Müll. Das muss sauber getrennt werden. Da gibt es die
WEEG-Richtlinien.
Und wahrscheinlich, weil es nicht richtig deklariert ist, weil das Unternehmen nicht bei diesem WEEE-Dingsbums eingezahlt hat, haben sie keine Nummer dafür. Und dann muss das Amt machen. Und das kostet Geld. Weil das muss richtig, Formular XY muss ausgefüllt werden und Z und dann muss es gegengeprüft werden und dann muss es auf den richtigen Müll.
Okay, kein Thema. 20 Euro hätte ich gezahlt. Ich hätte den 25 gezahlt und 5 Euro Trinkgeld gegeben. Aber dann ging es natürlich weiter. Die dann so, ja, also, dein US-Kabel, das darf dann ja eigentlich auch nicht eingeführt werden. Und ich so, ja, das Netzteil hat einen CE-Stecker, also ein CE-Logo. Der Kasten selber hat einen CE-Kleber. Das ist okay. Das Kabel, von mir aus. Machen wir das weg. Ja, dann haben sie gesagt, oh ja, das können wir ja nicht entscheiden. Das muss das Regierungspräsidium entscheiden. Ich denke mir so, the fuck? Und die so, ja, das müssen wir zum Regierungspräsidium schicken. Habe ich natürlich schon, bin ich innerlich davon ausgegangen, habe es auch so gesagt. Bedeutet, ich sehe das Ding erst mal 3 Wochen nicht. Und die so, nein, die sind total schnell, 3 Tage oder so. Hat irgendwie 5 Tage gedauert und ich habe ihnen eine Handynummer gegeben, die haben gesagt, ja, da rufen wir sie an, ist kein Thema. Natürlich haben sie mich nicht angerufen. Yeah. Ich habe die angerufen, die hat gesagt, ja, die hat ihnen Brief geschickt, der sollte morgen eintreffen. Ich so,
sagen Sie es mir doch, was sie mir geschrieben haben.
Ja. Hatten ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, aber sie hat mir dann gesagt, was sie mir per Brief geschrieben hat. Und dann habe ich gesagt, also und dann kam raus so, ja, wir haben das jetzt ans Regierungspräsidium geschickt und die haben gesagt, da ist ja ein US-Stromkabel drin, das ist ja nicht okay. Außerdem liegt keine deutsche Anleitung bei. Und ich so, the fuck, deutsche Anleitung. Das Ding hat keine Knöpfe. Das hat ein USB-Kabel und das war's. Da ist auch im US-mäßigen keine Anleitung dabei, weil das Ding nur Profis bedienen, die wissen, was damit los ist. Das ist keine Waschmaschine für Endverbraucher.
Ja, aber sie hätten doch einfach eine Bedienungsanleitung dabei legen. Schließen Sie Ihr USB-Kabel an das Ding an. Richtig. Also eine Einsatzanleitung
wäre genau, gewesen. Genau, das würde ich dann wahrscheinlich bekommen, würde ich sagen, tippen Sie das mal in Google Translate ein. Hier so, plug in your device, plug in USB, you're done. Und dann schicken sie mir das als PDF. Von mir aus, ja, also ist es die blödeste Idee, die ich je... Hallo? Keine... Wenn ich aus Frankreich komme, dann steht es auch auf Französisch drauf, nehme ich an. Egal. Leicht wütend, aber noch nicht sehr wütend. Dann ging's los. Ja, und weil dieses US-Stromkabel dabei ist, zweifeln wir auch die CE-Zeichen auf Netzteil und Gerät an. Ich so, CE-Zeichen anzweifeln. Bisschen komisch. Und da habe ich dann angefangen, habe ich gedacht, ja, ich würde eigentlich, war mir dann so gerade danach einfach mal eine Stunde im Internet zu googeln, Zollvorschriften für Gigavolt-Geräte. Hab auch direkt Butterfly Labs angeschrieben und hab gesagt, ihr seid Pfeifen. Und die so, wir exportieren eigentlich schon seit Jahren nach Deutschland, das ist jetzt das zweite Mal, dass das passiert ist. Die hatten ja auch diese FPGAs vorher, was exakt derselbe Scheiß war. Ja. Und wenn du in den Foren schaust, dann sagen auch alle, ja, bleibt im Zoll hängen, muss man irgendwie die 20% oder 19% einfach Umsatzsteuer zahlen, aber wir kriegen es alle. Gibt's irgendwie so 8 Leute, die gesagt haben, ja, ich war beim Zoll und die haben gesagt, ja, müssen sie Zoll zahlen, aber ist okay. So auch bei Felix. In Wien denn im Ausbildungszollamt natürlich nicht, da wird es zum Regierungspräsidium geschickt. Dann habe ich dem Regierungspräsidium einfach mal die ganzen Vorschriften geschickt. Da gibt's dann so eine CE-Selbstzertifizierung, darfst du zum Beispiel machen, wenn du aus einem Land kommst, das keine Bananenrepublik ist. Da gibt's so EU-Richtlinien für diese Niedervoltgeräte, die irgendwie 15 Watt brauchen und bei irgendwie 12 Volt oder so und deswegen irgendwie unter 1000 Volt sind. Also es sind keine Heizlüfter, die deinen Weihnachtsbaum anzünden, sondern das sind kleine Geräte, da passiert nicht viel.
Kannst du dir an die Zunge halten.
Da kannst du dran lecken und es bitzelt nur hart. Ja. Hart bitzeln, ja, auch schön, schöne Überschrift. Genau, und dann habe ich das denen so mal angerufen und habe gesagt, ja, ich habe da mal geschaut, da gibt es ja diese Selbstzertifizierung und es ist eine EU-Richtlinie, dass das okay ist und da gibt es auch Übereinkünfte mit zum Beispiel den USA, mit anderen Industrieländern, Kanada, Japan, Australien, dass wir eigentlich alle das ganz gut finden, wenn niemand verbrennt und das haben wir so attestiert, bedeutet, wenn die Firma da sagt, das ist okay, dann ist es okay, weil sonst ist die Firma haftbar, das ist macht nichts. War komischerweise den Leuten vom Regierungspräsidium alles komplett unbekannt. Und die so, ja, das kann ich mir aber jetzt auch nicht so richtig vorstellen. Schicke ich denen halt alle die PDFs, irgendwie die Europa-Seite, Europa-EU, unter hier deutsche Version. Und die so, ich gehe morgen in Urlaub. Und ich so, ja, ja, ich komme in 2 Wochen wieder. Ich so,
nein.
Und es bearbeitet keiner. Der Zoll hat eine Deadline von irgendwie 1,5 Wochen. Ich so, ich rufe mal dem Zoll an, dass wir die Deadline verlängern können. Haben sie die Deadline, die der Zoll mir gibt, irgendwie jetzt auf 2 Wochen einen Tag verlängert? Bedeutet, die
damit
Frau...
Damit sie es nicht vernichten da.
Ja, oder das ist auch meine Option, wäre vernichten oder zurückschicken lassen. Also Annahme verweigern, dann geht's irgendwie zurück, was dann so das Normale wäre, weil dann kriegst du dein Geld vielleicht wieder. Gut, habe ich das denen geschickt, habe gesagt, ihr könnt nicht so wirklich anzweifeln, diese CE-Geschichte, weil das aus den USA kommt. Und wir haben da Übereinkünfte mit den USA und das ist nun mal Gesetz. Und die so, wir schicken es an die Bundesnetzagentur. Und ich so, nein. Und dann habe ich jetzt auch die E-Mail bekommen, wo da drin steht, ja, so ein Minicomputer, muss man ja auch schauen, ob da WLAN und Bluetooth technisch alles im Reinen ist. Und sie haben zwar die entsprechenden FCC-Regeln, was ja auch diese Netzüberwachungsgeschichte ist und auch was Störstrom angeht und so, die haben sie alle. Aber das ist den, und also das ist auch Teil von dieser ganzen Niedervolt-Geschichte, dass du auch, wenn du diese Stempel drauf hast, dass wir die hier anerkennen. Wenn die FCC sagt, das mit dem Strom ist alles okay, dann ist das für uns auch okay. So Störspannungen, Kreuzsprechen, was weiß ich, was da alles gibt. Und dann haben sie gesagt, ja, dann müssen wir halt schauen, noch wegen WLAN und Bluetooth.
Ich finde, Problem das muss ist, auch noch zum BSI und zur Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Das fliegt weil nach. Das muss da alles durchgeprüft werden.
Schöne ist, das Ding hat natürlich kein Bluetooth oder WLAN.
Ja, aber das spielt auch keine Rolle.
Ja, und jetzt,
da kommt Funk aus dem USB-Kabel raus. Da
mir scheint die Sonne aus dem Arsch, kommt da Funk raus. Genau. Nichts, gar nichts. Und diese geballte Inkompetenz, dass sie im Zoll aus irgendeinem komischen Grund alle anderen das bekommen, aber da nicht. Dann die anderen sagen, wir zweifeln das an und dann sagst du ihnen EU-Richtlinie hier und die so, oh ja, kannte ich noch gar nicht. So, ja, du machst es auch nur jeden fucking Tag seit 10 Jahren in deinem fucking Leben und ich habe fast eine halbe Stunde googeln müssen. Und jetzt ist es auf jeden Fall auf dem Weg
zur Bundesnetzagentur. Das ganze Gerät oder jetzt nur die...
Das ganze Gerät, glaube ich. Also inklusive Netzteil und so. Und
Ich glaube, du bist nachher dafür verantwortlich, dass die Dinger nicht mehr in Deutschland eingeführt werden dürfen.
Nach mir die Sintflut, ja. Und
das ist dann die Headline. Marc Seeger dafür verantwortlich, dass Essex in Deutschland nie wieder eingeführt wird.
Also auf jeden Fall, es fing halt an, dass der Zoll nicht dafür verantwortlich gewesen wäre, weil es aus den USA kommt und das ist okay und alle anderen geben es raus, mein Zoll nicht. Dann schicken sie es weiter ins Regierungspräsidium, die eigentlich auch nicht dafür wirklich verantwortlich sind, was sie dann selber nachher irgendwie rausgefunden haben. Aber egal, dann schicken sie es weiter an die Bundesnetzagentur, die wahrscheinlich auch denken wird, the fuck, da strahlt nicht mal was. Stecken es wahrscheinlich irgendwie in die Steckdose ein, gucken einmal drauf und so,
da funkt nichts.
Richtig.
Zurück.
Es gibt auch keine Funktionalität, die testen können, weil das Ding macht nichts. Das steckst du ein und dann wartest du auf irgendwie Bitcoin-Mining-Sachen. Naja. Ja, auf jeden Fall bin ich leicht gereizt. Nicht nur, weil ich das Ding nicht habe, sondern weil auch alles extrem inkompetent sind. Und
die tun alle nur ihren Job.
Aber widerwillig. Das ist das Problem. Hätten sich die Zollleute irgendwie mal, aber egal. Und jetzt verliere ich halt. Also aktuell macht er auch so 19 Dollar pro Tag. Bedeutet, in einem Monat verlierst du da so 600 Dollar.
Ja, so darfst du nicht denken. Das ist wie mit Aktien, die man nicht gekauft oder verkauft hat. Das Geld hast du nicht wirklich, solange du sie nicht verkauft hast oder gekauft hast.
Ja.
Und solange das Ding nicht für dich rechnet, kannst du auch kein Geld verlieren oder Geld gewinnen.
Hm.
Weil es rechnet ja nicht für dich.
Richtig. Auf jeden Fall.
Du hättest einfach zu diesem scheiß Zoll gehen sollen, das Ding einfach wegnehmen, Geld hinknallen und Tschüss sagen.
Ich hätte wahrscheinlich einfach nur nicht das Stromkabel rausnehmen sollen, sondern einfach sagen, hier ist der Kasten. Tada. Und dann haben sie gesagt, okay. Aber wie gesagt.
Ja, und dann, du hättest einfach, guck, hier, zack, Geld, tschüss, sagen sollen. Und dann ist gut gewesen. Du bist einfach zu
offen. Der Makefu sagt gerade, aktuell sind es unter 10 Dollar. Dann habe ich irgendwie den Rechner wahrscheinlich falsch angeworfen. Egal, das sind immer noch 300 Dollar im Monat. So, was nicht mal so wenig ist. Und Bitcoins sind jetzt ja auch einkommenssteuerfrei und Finanztransaktionssteuerfrei. Abgeltungssteuerfrei, wenn du sie länger als ein Jahr hast. Wurde neulich beschlossen, nur so, egal.
Ja, da haben wir letzte Woche drüber geredet.
Genau, auf jeden Fall, wir vielleicht merkt ihr, habe ich gerade so ein bisschen rangiert. Zoll, nur Freude, ich werde nie wieder irgendwas, ich werde immer alles direkt nach Stuttgart schicken, wo sie nicht so einen Stock im Arsch haben.
Ja, nee, ich habe schon gesagt, du musst mal die Politik einschalten. Musst mal da keine Ahnung, nach Winningen gehen und sagen, hier, Lokalpolitiker, irgendwie Wettbewerbsnachteile, weil Zoll inkompetent. Irgendwie in Rest Deutschland geht's, aber hier Landkreis XY will scheinbar keine Technik. Deswegen.
Es haben auch manche, ich habe das so nach dieses Bitcoin-Forum-Zeug einfach mal gepostet und habe gesagt, hier Leute, passt mal auf. Dann hat er gemeint, ah ja, Regierungspräsidium Stuttgart, die sind dafür bekannt, dass sie das eigentlich nicht so mögen, wenn da Leute Privatzeug importieren. Das wird auch versucht, da ein bisschen zu unterbinden, hieß es.
Ja, du bist ja nicht mal eine Privatperson, also nicht nur.
Ah, okay. Ja, es Gerüchten zufolge gibt es auch Leute, die einfach gesagt haben, was ist da drin? Zubehör, und dann einfach nicht gezeigt haben. Oder die haben keinen US-Stecker gesehen. Das wäre die andere Möglichkeit, aber
tja.
Das ist alles ein bisschen nervig dafür, dass es nur so ein blödes USB-Gerät ist und irgendwie jeder China-Dropshipper seinen wahrscheinlich explodierenden iPhone-Adapter einfach so einführen kann. Und die Dinger sind ja wirklich anständige. Also das ist kein so ganz fieser China-Scheiß, sondern die sind okay.
Zumindest mal getestet irgendwo.
Ja, richtig. Und FCC-Siegel und CE-Zertifizierung, egal. Zoll.
Ja, gut. Dann noch dein Pick.
Was Nettes. Ein YouTube-Channel, keine Ahnung. Ich habe jetzt nochmal ein Video verlinkt, aber die anderen sind dann irgendwie related. Konversation mit meiner 2 Jahre alten Tochter, vorgetragen von 2 Männern. Was total absurd cool ist. Er nimmt so eine Konversation mit seiner Tochter und lässt die und spielt die mit einem Kumpel nach. Bedeutet, der Kumpel zieht sich auch so einen Onesie-Schlafanzug an, sitzt da so im Kinderzimmer, und dann merkst du mal, wie abstrus Kinder eigentlich sind. So, setz dich. Und dann, nein, setz dich auf die Knie. Aber mein Knie tut weh. Ich will aber, dass du dich auf die Knie setzt. So, ist sehr, sehr lustig gemacht, finde ich. Und eben auch so.
Okay.
Ja, es zeigt mal so schön, wie lustig eigentlich Kinder sind, wenn man sich mal vorstellen würde, dass ein Erwachsener der andere Teil der Konversation ist. Musst du aufs Klo? Weiß nicht.
Tja, aber Kinder sind nun mal keine Erwachsenen. Die sind halt noch keine fertigen Menschen.
Richtig. Und das zeigt es ganz schön, und ich fand es sehr lustig, und kann man sich mal anschauen.
Deswegen funktioniert das noch alles anders.
Richtig.
Gut, das war's auch schon. Ich habe gerade die Woche nichts zu picken. Irgendwie. Nichts Tolles rausgefunden.
Ja. Tja, kann man nichts machen. War eine kurze Sendung, oder? War wie lang? 2 Stunden?
Ja, nicht ganz. Genau. Krass. Wir waren ja auch nur zu zweit.
Fertig.
Zu dritt 3 Stunden, zu viert 4 Stunden und so. Naja. So, liebe NSA, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß auch bei dieser Sendung.
Richtig.
Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr auch unsere nächste Folge wieder runterladet.
Ja, und Gott, der Zoll. In
genau.
Diesem Sinne,
sag doch mal den Zollbehörden, dass die mal ein bisschen schneller arbeiten sollen, weil so Gedöns, ihr könnt es doch da.
Und Sachen.
Macht es doch mal interbehördlich so.
Wenn ihr im Regierungspräsidium Stuttgart sitzt, ja. Leute, was soll denn das?
Drückt doch mal den Knopf.
Genau.
Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß. Jetzt musst du sagen, am Gerät.
Am Gerät, ich bin der Pleidi. Glaube ich?
Ja.
Ja?
Auf jeden Fall. Du siehst aus wie der Pleidi mit seinem Xena-Kostüm. Ja,
hallo,
der läuft nur noch so rum.
Xena. Macht Sinn.
Dann bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Tschüss.
Gott, der Zoll. Ja,
Laser. Genau.
Hat Bitzeln. Ja, was haben wir denn? Premium Social Phone, Motorola NSA Phone, Bitter True Strap, Atompilzrisotte und Hart Bitzeln. Keine Ahnung. Alle gut. Ja, der Make-Fu. Ich glaube, ich hätte es vielleicht auch einfach drin lassen sollen und einfach nur sagen sollen, hier ist der Kasten, was darin
ramscht. Ja, das hinterher ist man immer schlau.
Gut, wobei es war ein Ausbildungszollamt. Ich denke, die hätten auch gefragt, zeigen Sie mal alles. Okay. Es ist eh eine sehr komische Idee, dass sie dir ein Teppichmesser geben. Früher hatten sie immer so Sicherheitsteppichmesser, die nur so einen Nupsi weit rausgehen, so ganz, ganz wenig.
Ach, du musst es auch mal aufmachen.
Ja, sie dürfen ja nicht, das ist ja Postgeheimnis. Bedeutet, deswegen musst du da überhaupt hin? Und dann sagen sie, ja, machen sie doch mal auf. Und ich so, warum machen sie das eigentlich nicht auf? So, Postgeheimnis.
Dann geben sie es mir doch einfach und ich bezahl's.
Es ist halt echt, also sie sagen, einerseits dürfen sie es nicht aufmachen, weil es Postgeheimnis ist, aber sie dürfen dich zwingen, es aufzumachen und dann reinzuschauen.
Weil es sonst...
Ja, also du könntest natürlich sagen, ich will es aber nicht aufmachen, dann sagen sie, dann kriegen wir es aber auch nicht. Und dann hat also.
Dann hättest du das Messer genommen.
Und richtig. Heute ist der falsche Tag, um das lange Messer rauslegen zu lassen. Genau. Ja.
Und wärst einfach hart weggerannt.
Die NSA hat das doch schon beim Export überprüft. Richtig. Die wissen das schon.
Okay.
Running Event Sponsorship? Was?
Was nehmen wir denn jetzt?
Bin sehr verwirrt.
Hartbitzeln?
Hartbitzeln ist schon gut. Nee, keine Eigensicherung, kein gar nichts. Also Octotroph. Normalerweise hatten die immer so ganz kurze, aber dieses Teppichmesser, das ich da hatte, ging so wirklich klingevoll rausgefahren und
Hättest du mal gebrauchen sollen.
Ich bin nicht sicher, ob ich dann...
Wie weit du gekommen wärst.
Ja, ich hätte fragen müssen, ob das Messer denn auch korrekt eingeführt und deklariert wurde, bevor ich das Messer benutze. Ja. Haben Sie da die entsprechenden
CE-Kennzeichen?
Ich sehe gerade Made in China. Mm. Sind Sie sicher, dass da keine Bleifarbe? Blei. Messer richtig eingeführt. Ich fühle ihn gleich mal das Messer richtig ein. In den Bauch. Ja, Gott.
So ein Dammriss ist auch nicht schön.
Ho, ho, ho. Cutter-Dammriss, ja. Egal. Naja.
Das Teppich misst man auch nicht im Zoll.
Im Grunde ist es... Ja, richtig. Teppichmesser. Macht Sinn.
Blutanalleitung. Ah, sehr gut. Alles gut. Prima. Wir sind auf eurer Seite.